Ciao, grazie, buongiorno, hallo, wie geht es Ihnen? Herzlich willkommen zu Baywatch Berlin. Hier immer noch, sagen wir mal, jetzt so bis zur Hüfte eingeschneit. Es könnte auch sein, dass Corona eigentlich egal ist, weil wir einfach irgendwann weggeschneit sind. Es kann einfach sein, dass das der große Plan ist, dass jetzt gesagt wurde, oh Mensch, jetzt entwickeln die Impfstoff. Gut, dann Schnee. Dann die klassische Methode Schnee, bis wir hören einfach nicht mehr auf. Es schneit einfach immer weiter.
Und das Ganze hat ja auch schon seinen Kultnamen, der Flockdown. Woo. Das ist so kultig, dass es so Frank Plasberg auch so mit so einem Zwinkern sagt. Der Flockdown. Zwinker.
Gibt es da schon Konsens über den Claim?
Flockdown, ob wir es so bezeichnen wollen im Podcast? Mhm. Hast du Zweifel?
Ja, ein bisschen. Weiß ich.
Findest du das zu frech?
Flockdown. Ich weiß nicht, ob das jeden abholt. Flockdown.
Das ist doch egal. Wir ansonsten einigen wir uns einfach auf fiesen Friesen oder fiesen Riesen oder
ja, die Russenpeitsche. Die gute
Halt, stopp. Da bin ich nicht einverstanden.
Was denn, wieso?
Findet das unsere russischen Freunde in einem ganz unguten Licht erscheinen lässt. Das ist eine kalte Brise und da hat der Russe nichts mit zu tun.
Ja, das ist auch das erste Mal, dass das wirklich nicht aus Russland rübergeschoben kommt. Ja. Also da ist auch kalt, ist ja logisch, aber diesmal kommt es wohl irgendwie.
Ist eine eigene Peitsche,
ist eine Finnenpeitsche. Ja. Die kommt von oben.
Und von Finnen?
Von Finnen. Und von unten kommt Sahara-Luft. Ja. Und was die da auch machen, ist jetzt die Chance auf sogenannten Blutschnee. Habt ihr das mitbekommen?
Nee, was das geil ist?
Das ist Schnee vermischt mit Sahara-Sand.
Oh.
Und dann hat man so eine Art, ja, eigentlich so ein bisschen. Ja, wie bei Fargo halt, so ein paar rote Flecken im Weiß.
Aber da habe ich als Autofahrer Sorge um meinen Lack. Also muss ich da rechtzeitig vorbeugen, ein Tuch übers Auto oder so.
Du sollst so oder so zu Hause bleiben, jetzt aus mehreren Gründen.
Ja.
Ja, und da brauchst du jetzt keine Angst haben, dass der Lack kaputt geht.
Aber ist es wahr, dass im Moment auch ganz viele Leute irgendwie auf den Autobahnen schlafen, weil sie sich da irgendwie verfangen? Ich frage mich, wie passiert das denn? Die fahren dann nachts los. Und dann steht man da und dann merkt man, 12 Stunden später kommt man erst wieder da raus.
Ja, sicher.
Ich weiß wirklich nicht, mir ist das nie passiert.
Ich bin großer WDR2 Hörer und bin deswegen immer über die Staus in NRW bestens informiert. Und da wird morgens zum Frühstück werden da Gespräche mit eingeschneiten Lastwagenfahrern live geführt von Sabine Heinrich. Und das Problem ist so, die Lastwagenfahrer arglos fahren sie los und dann geht's nicht mehr weiter. Und dann wurde der gefragt, was hat er so gemacht? Da hat er gesagt, ich habe einen Spaziergang gemacht. Dann habe ich mir eine 5-Minuten-Terrine? Wie hast du die denn heiß gekriegt? Na, ich hab doch alles, hab ich doch im Wagen. Ich hab doch heißes Wasser in der Thermoskanne. Ich hab alles da. Und dann haben die da die Nacht verbracht im Führerhäuschen und gewartet, dass es weitergeht.
In so einem LKW ist das ja auch nicht so schlimm. Ich meine, der ist ja dafür gemacht.
Aber in einem richtigen Auto bist du angeschissen.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Seid ihr schon mal eingeschneit? Im Auto?
Nee.
Weil ich bin mal in Österreich gewesen, es war so, als so doll geschneit, dass ich dann nicht mehr weiterfahren konnte. Weil wir sind praktisch mit 30 über die Autobahn. War richtig gefährlich.
Richtig gefährlich. Aber das ist immer toll, es sind diese Geschichten, wo fast etwas passiert wäre. Das ist immer richtig spannend, immer, ne? Wenn man sagt, okay, und dann ist das dann passiert. Nee.
Ich habe eine. Wollt ihr eine hören? Eine Geschichte, wo fast was passiert wäre.
Ja, sehr gerne.
Aber da habe ich wirklich Glück gehabt, ne? Ich habe mir eine neue Couch bestellt. Online. Ja.
Ja.
Und die sollte geliefert werden und dann vergisst man es ja auch, das ist dann 6 Wochen später, ist irgendwann der Liefertermin und sowas. Und dann kam irgendwann eine Meldung per Mail, das Ding wird morgen geliefert. Und ich so, ach du Scheiße, oh Gott. Fotos gemacht von meiner alten Couch, weil die muss da raus, damit da Platz ist für die neue.
Logisch, ja.
So, und dann wollte ich die auf eBay stellen, hab die Fotos gemacht, hab die Beschreibung gestellt und so. Und dann ist mir erst aufgefallen, so, ich habe dann nochmal so die Mail geguckt, wann da das Lieferfenster ist und dass das nur die Stoffprobe ist, die ich irgendwann mal bestellt hatte. Und dann habe ich mir ich hätte fast meine Couch und weiß überhaupt nicht, also die Couch ist auch bis heute noch nicht da, die neue. Das heißt, die Couch wäre weg und ich hätte da gesessen mit meinen Papptellern irgendwie auf dem Boden. Weil ich gedacht habe, fast wäre es passiert.
Ja, hast du nochmal Glück gehabt.
Glück gehabt.
Ja, die Zuhörer auch, dass die nicht gefangen waren in so einer ultra spannenden Geschichte.
Aber was ist jetzt? Jetzt haben wir heute die Meldung bekommen, wir haben heute Mittwochmorgen, dass der Lockdown vermutlich jetzt noch bis Mitte März weitergeht. Jetzt hatten
ist ja gut so, oder?
Wir hatten jetzt den ersten Lockdown, das war alles kultig, wir haben so super viel Netflix gebildet, das war so gemütlich, das war der erste Lockdown.
Ja.
Dann kam jetzt der zweite im Winter, da habe ich persönlich ja was für meinen Körper getan, habe so mich gestählt und versucht, dass ich so praktisch so ein Glow-Up habe nach dem Lockdown, alle sagen, oh, hallo. Und was passiert jetzt im dritten Lockdown?
Findest du das gelungen? Also du würdest über dich sagen, du hast ein Glow-Up hingelegt?
Nee, noch nicht.
Ich bin sag doch mal, also denkst du, du kommst jetzt zurück und alle haben gestaunt?
Also manche haben schon gestaunt. Also manche haben schon so, also Basti hat schon gesagt, ich hatte ein Glow-up.
Du hast aber auch mit einem alten Trick gearbeitet.
Wie geht der?
Du hast deinen Bart einfach wachsen lassen, richtig? Dadurch ist dein Gesicht länger.
Das stimmt gar nicht, das ist wirklich falsch, weil ein Bart, also wenn ich den abrasieren würde, würdest du sagen, Gott, du siehst ja ganz ausgemergelt aus. Der Bart macht mich eher mopsiger. Das kann ich allen molligen Männern sagen, wenn ihr Bart tragt, lieber kürzer, weil der Bart macht das Gesicht noch dicker.
Ja, weil du fährst den ja nach unten aus. Also es ist ja.
Hast du schon, ich mach's falsch in die Länge.
Ja, so Leningrad-Cowboys-mäßig. Du hast auch diese albernen langen Schuhe immer an jetzt.
Welche sind das?
Ja, diese ein Meter langen Cowboy-Stiefel.
Und machst du die Haare so schwarz nach hinten.
Ja, ja. Genau, jetzt komme ich drauf. Du bist offenbar im Leningrad-Cowboy-Fieber.
Ja. Ja, so ist es. Ja, aber was kommt jetzt im dritten Lockdown? Was erwartet uns? Wie sollen wir den verbringen?
Ja, einfach nur noch durchhalten. Also jetzt ist. Also ich muss sagen, mir reicht die pure Vernunft gerade so ein bisschen. Das klingt super langweilig, aber ich bin ehrlich gesagt froh, dass das jetzt so ist. Also mich regt nichts mehr auf, als wenn man so irgendwas nicht fertig macht. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, man hat es ja gar nicht in der Hand, man strengt sich jetzt an bis zum geht nicht mehr und am Ende bringt es gar nichts, weil man auf den letzten 200 Metern gesagt hat, oh, ich kehr jetzt um. Und das ist ja irgendwie ein unbefriedigendes Gefühl. Und man hat es ja nicht in der Hand. Das heißt also, ich finde es gut, dass man es jetzt tatsächlich einfach mal macht. Und da muss ich auch sagen, da gibt's ja auch bestimmte Entscheidungsträger, die sich da mit Ärger einhandeln, völlig vorprogrammiert. Und davor habe ich manchmal auch so ein bisschen Respekt, dass halt auch Angela Merkel weiß, sie wird sich jetzt mit ganz vielen sehr aufgebrachten Ministerpräsidenten, die sie alle anschreien, also sie weiß das, so mit Ansage, ist so ein richtiger Streit mit Ansage. Sie weiß, sie wird sich jetzt da hinsetzen und wird sagen, so, heute ist der Tag, wo ich so angemacht werde von allen. Na denn mal los.
Eine sogenannte unpopuläre Entscheidung.
Ja. Jetzt erstmal, weil, wie auch hier schon oft zitiert, there's no glory in prevention. Man bekommt kein Lob für Dinge, die deswegen nicht passieren, weil man sich richtig verhalten hat. Man bekommt erst Lob, wenn man eine bereits anwesende Katastrophe nochmal abbiegt oder verkürzt, obwohl das eigentlich schlimmer ist, als die Katastrophe gar nicht erst ankommen zu lassen. Und das ist natürlich eine gewisse uneitle Art, ein Problem zu lösen, ist, es gar nicht erst ankommen zu lassen, weil die meisten Leute dann gar nicht kapieren, was man eigentlich getan hat.
Ja, trotzdem bleibt mein Problem, ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt die letzte Lockdown-Zeit zubringen soll, weil ich hatte sogar schon, und ich weiß nicht, ob ihr das auch schon hattet, einen sogenannten Rappel. Und nach dem sogenannten Rappel ist nicht mehr viel übrig. Also ich hatte jetzt am Wochenende mal den Rappel und hab da den Kleiderschrank nochmal auf links gedreht. Da den ganzen alten Klumpatsch raus, nochmal neu sortieren, neue Ordnung rein. Das ist ja auch immer so, wenn man einen Rappel kriegt, dann macht man auch erstmal alles erstmal sehr viel schlimmer.
Ja.
Ne? Und es gilt bei einem Rappel, die Sachen so viel schlimmer zu machen, über den Point of No Return, dass man dann über den Zustand selbst gezwungen ist, das auch fertig zu machen. Das ist eine ganz entscheidende Rappelformel.
Eigentlich sind wir in Deutschland oder auch der Welt in dieser Phase gerade.
Im Rappel.
Im Rappel. Wenn wir es jetzt nicht fertig machen, ist es schlimmer als vorher.
Würde ich mir als Zeitüberschrift wünschen. Deutschland im Rappel.
Ja, das ist eben so. Man hat irgendwann mal gesagt, Leute, komm, Lockdown, jetzt so richtig. Ne? Wir besiegen das Biest. Und es gab ja wirklich, wie du sagst, auch motiviertere Antrittsmomente, um dieser Katastrophe entgegenzustehen.
So ein Packmaß.
Jetzt kommen die Ärmel hochkrempeln und sagen, wer so sagt, der hat noch viel vor.
Ja. Vor allem sich jetzt noch Corona einzufangen, das ist so kurz vor Klo in die Hose geschissen.
Ja, das ist wie mit 28 anfangen zu rauchen.
Ja.
Richtiger Quatsch. Und deswegen ist es jetzt so, dass man jetzt so mit erster Kraft alles zusammengeräumt hat und jetzt steht die ganze Scheiße in der Mitte vom Raum.
Ja.
So irgendwie der Müllberg vor der Tür hat sich so aufgetürmt, dass man kaum noch rauskommt. Man hat mittlerweile die siebte Mülltüte voll mit irgendwelchem Quatsch, den man irgendwo hinbringen will oder wegschmeißen möchte. Und dann kommt irgendeiner ins Zimmer und sagt, was ist denn hier los?
Ja.
Und man sagt, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Und dann steht man da bis 2:15 nachts, hört Radio oder Podcasts und ist dann irgendwann so ganz fertig und dann kann man es niemandem erzählen, weil alle schlafen.
Aber ich finde, wir könnten diese Folge des Podcasts.
So wird das mit Corona sein.
So wird es, glaube ich, sein, aber auch allen Leuten widmen, die gerade, während sie das hören, einen sogenannten Rappel haben. Hattet ihr in den letzten Wochen, hattet ihr euren Rappel schon oder kommt der noch?
Ich hatte gestern kurz meinen Rappel und dann bin ich nach dem Homeoffice, habe ich gedacht, ich laufe mal eine Runde. So durch die Schneelandschaft, weil hat man ja auch nicht so oft in Berlin, dass das richtiger Schnee ist, ja, wo es so knirscht, ne, wenn man läuft. Und dann bin ich rausgegangen. Und nach 2 Minuten habe ich mich so gefühlt wie Jack Nicholson in Shining, wenn er am Ende sich im Labyrinth verläuft. Und dann bin ich ganz schnell wieder rein, habe Netflix geguckt und da war der Rappel auch gegessen.
Abgeblasen.
Ja, Rappel abgeblasen.
Du, Klaas?
Ob ich einen Rappel hatte?
Ja.
Ja.
Du hast doch zum Beispiel so einen großen Schuppen.
Ja,
genau. Ist denn da schon, also könntest du dich da nicht mal einen Rappel kriegen und den mal so in Ordnung bringen?
Nee, da, so weit ist das
noch nicht. Dann bist du noch Pre-Rappel.
Nee, ich habe, also was ich manchmal mache, ist in diesem Schuppen so rumwerkeln.
Das ist dein Hobbykeller.
Naja, ein Hobbyschuppen. Also was ich manchmal mache, ist mir so einen Stock nehmen.
Ja, du schnitzt gerne.
Dann, ja, das klingt jetzt komisch, aber man muss da irgendwas machen.
Normal.
Und dann habe ich halt auch, weil man braucht auch einen Grund zum Baumarkt zu fahren.
Machst du auch manchmal so kleine Hummelfiguren, die du dann so anmalst mit so einem Pinsel?
Wie, warum Hummeln?
So aus Porzellan, so kleine Hummelchen, nee, werden dann so süß angepinselt.
Nee, ich mach dann, ich hab mal so ein Schwert gemacht.
Das hast du schon mal erzählt.
Dann habe ich mir überlegt, ich wollte mal eine Pistole machen, die ist aber durchgebrochen dann. Nach relativ. Und da so Sachen halt, also ja, so kleines, also so eigentlich wie Michel aus Lönneberger, so Männchen machen, ne? Wenn man Scheiße gebaut hat, dann muss der in den Schuppen und Michel muss mehr Männchen machen. Wenn man wieder den Kopf in der Suppenschüssel hatte und der dann praktisch die kaputt gehauen werden musste, wenn man den Kopf nicht mehr rauskriegt, so Sachen, die mir täglich passieren.
Aber ich glaube, das ist genau auch, was unsere Gemüter gerade beschreibt. Also ich hatte den Rappel, bin jetzt schon nach Rappel und also eigentlich am Boden. Schmitti hat nur mal so angerappelt und bei dir steht der Rappel noch bevor. Das heißt, du kannst wahrscheinlich nächste Woche berichten.
Ich werde das wahrscheinlich machen, ja. Aber ich finde es eigentlich ein schönes Bild, dass man, weil ich kenne dieses Gefühl und viele Leute kennen dieses Gefühl, mit erster Kraft ganz viel Ärger zu machen und das dann ja wegräumen zu müssen und so. Und ich glaube, vielleicht könnte das eine innere Anleitung sein, weil man sich ja selber kennt in der Situation, dass man das schon mal geschafft hat, das jetzt zu übertragen aufs Leben und zu sagen, na komm, jetzt ziehen wir diesen Lockdown noch durch. Es hat ja einen Grund, ne? Also die wollen irgendwie probieren, noch weiter runterzukommen mit der Inzidenz, dass man tatsächlich nicht in dieses Exponentielle kommt und dadurch besser nachvollziehen kann und es tatsächlich unten hält.
Und es würden weniger Lockdowns folgen. Das ist ja
das auch die Grundidee. Das kommt auch dazu, dass die das jetzt, das ist natürlich, es gab jetzt auch vor ein paar Tagen so eine Sendung, da ging es auch darum, dass Lockdown natürlich nicht so gut ist. Also da wurde in Sat.1 lief das.
Fantastische
da,
Sendung,
fantastische, Marlene Lufen. Ja, ja, sehr gut. Ja. Und da wurde stundenlang darüber geredet, dass Lockdown nicht so gut ist. Na, wo man sagt, ach was.
Ja, der Lockdown hat offenbar viele negative Seiten.
Ja,
der Lockdown das war mir auch nicht klar.
Man hat ein bisschen den Eindruck, Lockdown ist so eine Art Hobby von Angela Merkel, so eine Art Hobby, das sie uns allen aufzwingt.
Ja, ja, da ist mir auch die Bierflasche runtergefallen, als ich erfahren habe, Lockdown ist kein Partyspaß, ist kein Szenespaß.
Man kann ja jetzt darüber scherzen, aber ich fand, also wirklich, in mir hat die Wut gekocht, als ich gesehen habe, und sorry, unser Partnersender Sat.1 oder von ProSieben, dass man wirklich um 7:45 da 80 Minuten darüber redet, wie scheiße der Lockdown ist. Das finde ich so verantwortungslos. Das kann ich gar nicht fassen. Wie man irgendwie so Wasser auf die Mühlen kippt, ne, die da jetzt irgendwie rummäkeln, dass das schwer ist, dass es da viele Schicksale auch dahinter gibt und so. Das ist doch jedem klar. Aber man kann doch keine Talkrunde 80 Minuten nur mit Leuten bestücken, die sagen, ich find's scheiße.
Nee, weil ich glaube, was man machen muss, wo dann die Verantwortung wieder einsetzt, ist zu sagen, dass es irgendwie stattfinden muss, darüber können wir uns jetzt mal einigen, aber man kann doch die Zeit nutzen, um darüber zu reden, was ist denn in all den vielen Aufgaben, die da gleichzeitig zu erledigen sind, auch von vielen verschiedenen Leuten, die es auch zum ersten Mal machen, können wir nicht die Zeit nutzen, die wir uns darüber Gedanken machen, um zu gucken, wie kann man das vielleicht besser machen? Also wie kriegt man es hin, dass weniger Leute drunter leiden, ohne so zu tun, als wäre das praktisch eine Strafe, die wir aussitzen müssen? Also und das abzukoppeln davon, dass das eine Konsequenz ist auf eine Situation, die wir uns alle nicht ausgesucht haben. Sondern dass man einfach sagt, wie kann man denn innerhalb dieser unerträglichen Situation irgendwie was verbessern und die Zeit einfach nutzen und zu gucken, okay, wo sind denn die Probleme und gibt es nicht Alternativen innerhalb dieser Maßnahme, um das Problem kleiner erscheinen zu lassen.
Aber haben die fantastischen Kollegen von Sat.1 nicht auch einen Alternativvorschlag gehabt? Also der Lockdown ist jetzt nicht so Marlene Lufens Ding, hat viele negative Seiten. Was war denn so die, der Alternativvorschlag zum Lockdown? Wie?
Naja, also den, den gab es jetzt nicht direkt. Also es war jetzt nicht, also es war vor allem auch niemand da, der die Notwendigkeit des Lockdowns nochmal so ein bisschen erzählt hat. Das ist ein bisschen unter den Tisch gefallen. Es war so, als hätte die Politik gesagt, so, ach guck mal, das wäre doch mal witzig. Lass das doch mal 2 Jahre machen. So, und dann wurde darüber bestimmt.
Es gab ja diesen wahnsinnig lustigen Spruch. Ich glaube, Bjarne Mädel hat es mal irgendwo geschrieben oder gepostet oder so. Wenn da alle immer nur rummeckern, dann können wir sowas wie Corona eben nicht mehr machen.
Ja, es wurde echt so besprochen wie so eine die neue Achterbahn im Heidepark.
Zu steil.
Ja.
Apropos, ihr habt schon gesagt, wir haben in Berlin gerade einen fantastischen Winter. Also ich glaube, in vielen Teilen Deutschland ist es richtig kacke, dieser wie heißt er, Split? Klingt irgendwie wie ein leckeres Eis, aber es ist ja irgendwie ein gefährlicher Wintersplit oder irgendwie sowas.
Ne? Das ist Split.
Der heißt irgendwie Split, dieses Phänomen von den warmen Winden mit den kalten. Das hat irgendwie, heißt irgendwie Split.
Mhm.
Ist also, wirklich wahr.
Das, was ich gesagt habe, wo diese zwei Luftschichten aufeinander knallen, dann macht's bumm und dann schneit es 100 Jahre. Und
also was ich beim Erdkunde-LK noch irgendwie mitgenommen habe, ist, dass das immer so ist, dass Luftschichten warm und, also das dann meistens.
Also es ist gar kein Phänomen.
Nee, ist jetzt nicht so zwingend das Phänomen.
Aber es ist jedenfalls in ganz Deutschland, ist es schweinekalt und wir in Berlin haben, glaube ich, noch Glück, weil wir haben eigentlich fast nur den Fun. Es ist alles noch im Rahmen, muss man sagen, im Vergleich zu NRW. Das heißt, wir erleben jetzt einfach mal, wie es ist, schöne weiße Straßen zu haben.
Ja.
Und jetzt möchte ich mit euch gerne hier darüber abstimmen. Ich habe euch rote und grüne Karten gegeben. Ist es in Ordnung, dass Leute mit Langlaufskiern durch Berlin fahren?
Rot.
Rot.
Ja?
Ja.
Was ist für euch schlimmer? Weil da habe ich ja so, ich habe so eine Art Skala entwickelt. Weil für mich ist ja der größte, gerechteste Zorn, den ich entwickeln kann, wenn jemand in der U-Bahn Joghurt isst, mit einem Löffel und den so aufmacht, richtig?
Da habe ich kein Problem
und
mit.
Und was findet ihr schlimmer? In der U-Bahn so einen Joghurt sich aufmachen oder mit Langlaufschieren?
Joghurt in der U-Bahn ist überhaupt kein Problem. Wenn man schon mit der U-Bahn fahren muss und die Gelegenheit hat, sich das Leben da mit einem Joghurt zu verschönern, habe ich überhaupt kein Problem mit. Nein. Man kann seinen privaten Löffel auspacken, den dann wieder in so eine kleine Tüte reinmachen, damit man den dann zu Hause wieder abwascht.
Joghurt nur zu Hause, es darf in der U-Bahn nicht nach Erdbeer riechen. In der U-Bahn riecht es nach Pisse und nicht nach Joghurt.
Du, man kann das beides super kombinieren.
Wie sind die Vorfahrtsregeln, wenn ein junger, drahtiger Mann mit Langlaufschieren einem im Rücken droht?
Also,
wie sind da die Vorfahrtsregeln?
Aber, weißt du, was mich da eher dran stört, an dieser ganzen Langlaufskisache? Das ist ja gar nicht hier so ein, ist ja nicht so ein Neukölln-Problem, ne? Das ist eher so ein, tatsächlich, eher ein Problem von kleinen Städten, zum Beispiel im Harz, wo es grundsätzlich sowieso in der Nähe Langlaufoptionen gibt und
nein,
die Leuten.
Nein, nein.
Ich habe das doch gesehen im Fernsehen.
Das
ich
will Ärgerliche
doch,
ist
hier, die machen es in Berlin.
Hier in Berlin.
Ja.
Ach Quatsch.
Die fahren durch den Prenzlberg mit den scheiß Langlaufschieren. Du kommst da mit den, die haben ja noch einen Grund im irgendwie im Harz Langlauf zu fahren.
Ja, eben.
Aber hier in Berlin soll es verboten werden.
Du setzt da auf deinen Elfenbeinturm, guckst da ab und zu mal in dein goldene Porsche rausgefahren. Natürlich lässt du da keinen mit seinen Langlaufschieren. Es ist aber wohl klar. Aber Schmidt und ich, wir haben unser Ohr auf der Straße, auf der Schiene. Wir sind nur draußen in den Parks mit den einfachen Leuten.
Ich habe so ein Arschloch gesehen, das ist am Mont-Bichon-Park, ne? Mit dem Snowboard. Und die ganze Ausrüstung, der hatte Boots an, als wäre er auf dem Gletscher.
Das habe ich auch alles gesehen und da wollte ich jetzt zu kommen. Es gibt nämlich genau zwei.
Aber du leugnest nicht, dass es Leute mit Langlaufschienen in der Großstadt gibt.
Es gibt in Berlin.
Hier in Kreuzberg auf der Straße.
Jede Kategorie von Vollidioten gibt es in Berlin, das wissen wir doch alle. Da müssen wir doch, darüber herrscht doch Konsens.
Da reden wir später noch ausführlicher drüber.
Ja. Aber, dass wir. Ich wollte darauf zu sprechen kommen, es gibt einfach zwei Arten von Leuten, die das machen mit zwei verschiedenen Motiven. Es gibt einmal diese Snowboard-Dudes, diese 20-jährigen Sportstudenten, die sich dann in der Unterhose von ihrem Freund mit dem Snowboard Wakeboard-artig durch die Straßen ziehen lassen. Das ist meistens in so Städten wie Oldenburg, in so kleineren Städten, wo die einfach viel Zeit haben und sich überlegen, was mache ich denn jetzt? Und wo man auch genau weiß, in der Spielstraße fährt sonst kein Auto. Da machen die sowas und das hat eher sowas, so junge Männer, die sich dann auch dann einmal praktisch in der Unterhose durch die Hecke ziehen lassen und überall Kratzer, egal, witzig und dann trinken die ein Bier und weiter geht's und so. Das ist halt so dieses aufgekratzte Leute, die so einen halben Sommer an der Wasserskianlage verbringen. Das habe ich kein Verständnis für.
So ein bisschen Jackass, ne?
Ja, so eine Mischung aus Jackass und aber doch irgendwie ein bisschen spießiges Sportstudententum, so diese Gag-Mischung irgendwie. Und dann gibt es aber welche, die dann eben auch, habe ich halt gesehen, im Harz, so ein Ehepaar, die zu Hause gesagt haben, weißt du was, jetzt holen wir mal unsere Langlaufskier, jetzt fahren wir mal über den Marktplatz. Die also sich in ihrer eigenen Verrücktheit suhlen. Die sich suhlen und dann freuen sie sich, dass ausgerechnet da, wo sie heute mal mit den Langlaufskien, da, wo wir normalerweise die Kartoffeln kaufen. Ne? Einfach mal quer über den Platz. Ne? Silke, los geht's. Na, da sind wir noch verrückt genug, ha? Dann hauen die sich einen Glühwein rein zu Hause, fahren dann los, wir haben hier eine Loipe gemacht und sind so glücklich, dass dann da wirklich einer steht vom MDR, der die dann auch noch interviewt und die dann praktisch ihre Verrücktheit nochmal in die Kamera sagen können und dieser Stolz darauf, verrückt genug zu sein, sich zu Hause, also man glaubt es ja nicht. Man glaubt das ja nicht. Wir sind in den Keller gegangen und haben unsere Langlaufskier geholt, die Stöcke, die Klamotten aus dem Urlaub und alles hier angezogen über den Marktplatz. Also wir müssen ja wohl verrückt sein.
Und exakt diese Leute mit dem gleichen Mindset gibt es eben auch in Berlin. Und die machen das in Kreuzberg, dort wo sonst die Steine fliegen, wird geläubt. Und die machen das auch bei dir. Als ich da am Wochenende joggen war, habe ich auch eine junge Frau gesehen, die da auch ganz frech da lang gedüst ist.
Gott im Himmel, ja.
Also ich bin für ein Verbot.
Also ich finde, das ist erlaubt bis ins Alter von 12, 13 Jahren.
Gibt es denn welche? Okay.
Weil da fährt man dann auch Snowboard auf jedem kleinen Hügel oder holt die Skier raus, weil man irgendwie, das macht halt Spaß. Aber irgendwie, dass man damit...
Aber gibt es denn Leute, was ich eigentlich fast noch schlimmer finden würde, ist, wenn jetzt jemand sagt, ah, sehr gut, es schneit, ich mache jetzt meinen Sport. Und holt sich dann, also so ohne jeden Witz, dass man also so unlustig ist, dass man jetzt erwartet, wie so ein, eigentlich in so einer Fahrradfahrermentalität, erwartet, dass man jetzt das Recht hat, seinen Sport zu machen, ohne dass da einer Witze drüber macht. Und wenn aus dem Auto einer rüberguckt und belustigt sagt, ach guck mal, da fährt einer Ski, dass man eigentlich fast sauer wird, weil man sagt, es ist mein Sport, ich mache hier meinen Sport. Solche Leute gibt's auch so Fahrradfahrer.
Apropos mein Sport, Glas, ne? Wir haben die letzte Folge haben wir damit beendet, dass wir so einen kleinen Teaser, einen kleinen Ausblick gegeben haben darauf, dass wir in dieser Folge jetzt nochmal auf deine, ich sag's jetzt, wie es ist, wie Pflaster abreißen, deine Spielsucht eingehen.
Was ist denn das jetzt deine für eine neue Kultur, dass wir Sachen, die wir in der letzten Woche angekündigt haben, jetzt hier wirklich besprechen? Ja. Was soll das denn jetzt?
Ich find's wertvoll. Also ich möchte jeden, ist es jetzt, vielleicht macht man auch Gedanken zum neuen Jahr, wie kann man sein Geld anlegen, wie kann man sein Geld vermehren, auf legale Weise oder illegale Weise, wie auch immer. Wir haben einen Weg gefunden, der Jakob und ich, ja. Denn wir nutzen knallhart aus, dass Glas auf jede Wette anspringt, die durch den Raum fliegt und meistens auch erstmal sofort dagegen wettet, ohne nochmal so eine Gedankenreise zu machen und nochmal eine Runde zu drehen. Ja. Und da haben wir uns schon den ein oder anderen Obolus verdient, ne? Das kann ich mal sagen. Also ich stehe bei 300 Euro, 400 Euro. Die ich damit verdient habe, Klaas undurchdachte Wetteinsätze abzuknüpfen.
Ja. Ich bin gerade bei 100 im Plus.
100 im Plus.
100 Euro im Plus.
Und damit, bevor du dich äußerst, ich habe so, kennt ihr bei Snatch, da gibt's diesen Charakter, der auch so spielsüchtig ist. Und man muss sagen, das ist bei Klaas auch so. Also ich stelle mir auch immer vor, bei Snatch, der hört dann immer Viva Las Vegas. Wenn irgendwo nur eine Chance besteht, dass eine Wette kommt. Und so geht's mir eigentlich mit Klaas auch. Ich habe so das Gefühl, immer wenn der irgendwo was hört, was mit Wette zu tun hat, holt er seinen Geldbeutel raus und haut rein. 300 Euro, bitte.
Wobei wir das eigentlich noch besser orchestrieren müssten, Schmitty. Also wir müssten uns eigentlich besser absprechen. Praktisch, wer den Köder auslegt... Ja. Dann könnte ich, also so ein bisschen wie bei Hütchenspielern.
Ja.
Da ist es ja auch nicht so, dass da einer Hütchen spielt und dann warten die, bis Passanten kommen, sondern es spielt einer Hütchen, dann kommt der erst, was ist denn hier los? Dann guckt, gibt der sich interessiert. Und dieser Typ, der auch in den Gesichtszügen meistens, würde man sagen, also bei genauer Betrachtung könnten die aus einer Familie sein oder einen gewissen Verwandtschaftsgrad aufweisen, aber jetzt mal ungeachtet dessen gewinnt der auf einmal ultra viel Geld. Also für den läuft's richtig super und der macht da auch keine Mördergrube aus der Tatsache. Und der gewinnt da 50 Euro und er findet immer die Kugel und das ist auch so einfach. Und dann kommt der Nächste und gewinnt und der Nächste, ein Riesentumult da und alle sehen sich so ein bisschen ähnlich, aber gewinnen und gewinnen. Und dann sollen eben 50-jährige Touristen aus Wetzlar angelockt werden, die dann da reinbuttern. Und so müssen wir es eigentlich
machen. Guck mal, während du das erzählst, hat Klaas schon wieder den Blick. Er hat schon wieder den Blick.
Ich warte auf die nächste Option.
Hast du das auch gehört? Klaas, sag nochmal was.
Ich habe gerade überlegt, wo du von diesen Hütchen erzählt hast. Ja. Wo sind die? Also wir haben, wenn ich mal kurz mal sagen darf, ist, also meine okay, also ja, ich habe einen Hang zum Spielen. Es ist, ich gebe das einfach zu.
Bist ein, ne? Zockerfreund?
Ich bin Zockerfreund, ich habe auch schon ein bisschen Geld verloren. Und so. Ich habe aber auch schon ab und zu mal was gewonnen, man braucht ja ab und zu mal was, um angefüttert zu bleiben. Ne? Mhm. Aber wir, muss man ja auch mal sagen, wir haben schöne Stunden verbracht in der Zockerhauptstadt der Welt, in Las Vegas.
Das stimmt, ja.
Ne? Schmitti.
Ja.
Eine unserer ersten Reisen ging nach Las Vegas.
Ja, und das haben wir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Also, dass wir die Drehs vorbereitet haben und Klaas hat Tag und Nacht am Automaten gesessen. Du hast ja wirklich nicht mal die Jacke ausgezogen, wenn du in so ein Hotel gegangen bist. Da Tür auf, vom Auto rein ins Hotel, an den einarmigen Banditen und erst wieder, wenn wir dich wirklich mit Security so wegtragen mussten zum Dreh, das hat noch irgendwie funktioniert.
Das ist, okay, reden wir gleich drüber. Das ist das waren ja schon unsere professionelleren Reisen. Ich rede von der allerersten Reise, die wir gemacht haben. Ja. Da waren nämlich Schmidt und ich ganz alleine in Las Vegas und mein Kumpel Ali ist noch hingeflogen, weil er gehört hat, ich bin in Las Vegas. So, der war auch noch da. Aber eigentlich waren Schmidt und ich ganz alleine da und wir waren ein bisschen unvorbereitet.
Was sollt ihr denn da machen?
Wir sollten dafür Viva im direkt da drehen, ist egal, ne? Also wir haben uns, ist auch zu langweilig zu erzählen, naja, irgendwelche.
Ja, es ist insofern interessant, weil es war so eine Glücksspielreise, eine Reise, irgendwie ein Liebespaar, das in der Viva-Sendung zusammengefunden hat.
Ah.
Ja, also ähnlich wie bei, wie heißt
Herzblatt.
Das hier? Herzblatt. Und die durften dann nach Las Vegas reisen.
Anstelle von Bad Pyrmont durften
genau.
Sie sich da kennenlernen.
Genau, und es war so romantisch, dass man gesagt hat, das können wir noch verstärken, wenn Schmidt und Häufer Umlauf auch noch mitfahren und das Ganze mitdrehen.
Und Schmidt, du hast das gefilmt und Klaas, das hast du gemacht. Du hast dann geguckt, ob die schon verliebt genug sind, wie Vera entweder.
Nee, wir haben erstmal, was ich eigentlich erzählen will, ist, dass wir mit einer beeindruckenden, unvorbereiteten Art dahin gekommen sind. Wir sind nämlich, und dieses Bild hat sich bei mir so eingebrannt, alles andere ist mir fast egal, das war dann noch auch lustig und es war irgendwie alle auch gut und so ganz rein, aber das Witzigste ist eigentlich, und das werde ich nicht vergessen, weil das irgendwie so ein Meilenstein in unserer Freundschaft auch ist, wie wir bei gefühlten 40 Grad durch die sengende Hitze in Las Vegas gelaufen sind und in den Casinos nach Drehgenehmigung gefragt haben.
Das war wirklich das Peinlichste.
Bekommen haben. Dann haben wir uns gestritten. Wir sind dann so, musst du dir mal vorstellen, in Las Vegas durch diese, dann auch am Tage, dann recht triste Stadt, ja, sind wir da so von der Pyramide zum Mirage, zum New York gelaufen, haben uns da hochgefragt, ob wir da irgendwas machen. Irgendwann haben wir dann entschieden, wir drehen jetzt einfach, fragen nicht mehr doof. Aber so, wie wir da so rumgestapft sind und dachten, wir fahren da mal hin und gucken mal, was man da so machen kann. Und natürlich an jeder Ecke irgendwie uns verboten wurde, da weiterzumachen mit dem, was wir da gerade getan haben.
Ja, man muss auch sagen, so, da hatten wir jetzt auch nicht die Unterstützung vom Sender. Also wir sind da wirklich, ich war Kamera, Ton, keine Ahnung, ob sowas wie ein Drehbuch gab es ja nicht, man wusste ja nicht. Und es gab halt keine, also man hatte nicht mal ein Auto. Das heißt, wir mussten wirklich alles, wo wir von Drehort mussten wir latschen. Und es ist wirklich wie in so einem Hinterwäldlerfilm irgendwie in den USA, wo dann am Ende der irgend so eine Familie die Leute von der Straße aufliest und da ermordet im Haus. So sind wir die Landstraßen da entlang bei sengender Hitze und die Luft flimmert so und wir haben uns angebrüllt, dass das jetzt, er hat immer gesagt, jetzt geh da mal rein ins Mirage und so. Und jetzt fragt er mal, ob wir drehen dürfen. Ich rauche jetzt hier eine. Da hat er draußen gewartet, hat eine geraucht. Ich musste zu diesem Desk gehen, ne, und sagen so, also die haben überhaupt nicht verstanden, was ich will und was das alles soll. Also die wussten gar nicht, welche 1000 Manager noch dazwischen stehen, bis der kommt, der irgendwie eine Entscheidung treffen kann, dass hier ein Fernsehteam dreht.
Fernsehteam.
Ein Fernsehteam, ja. Also eine Katastrophe war das, ey.
Ja, also und deswegen musste ich mich von diesem ganzen Stress auch
ablenken.
Mit ein paar Dollars in der Tasche musste ich mich da ablenken, habe mich dazwischen diese spielsüchtigen Omas gesetzt, die dann mit ihrem Plastikeimerchen und den ganzen Münzen dann da an diesen Schieberautomaten sitzen. Und ja, hab da ein bisschen gespielt und da ist auch nichts dabei. Man soll das nicht machen, gerade wenn man unter 21 oder unter 18 sowieso nicht spielen und so. Man soll nicht so viel spielen.
Nur
und,
in Schleswig-Holstein, glaube ich.
Ja,
genau, da dürfte schon 7-Jährige zocken.
So hast du dann Zweitsitz?
Noch nicht. Aber ich würde es ja keinen empfehlen. Also jeder, der irgendwie so einen Hang dazu hat, der sollte aufpassen. So wie ich.
Aber sag noch mal ganz kurz, wie würdest du das Gefühl beschreiben, was so ein Automat auf dich auslöst, also in dir auslöst?
Optionen. Ich möchte es jetzt nicht so, also ich komme mir fast schlecht dabei vor, wenn ich das jetzt hier so idealisiere.
Ja.
Aber wenn ich so einen blinkenden, trötenden Automaten da irgendwo sehe.
Dann willst du jetzt gar nicht machen?
Nee, ich will diese Melodie aus dem rausholen, die er macht, wenn man gewonnen hat. Mir geht das. mein großer, also mir geht's gar nicht so ums Geld. Mir geht's eher um das Gefühl zu sagen, jetzt passiert hier was, da kommen da drei goldene Herzen und dann fliegt da irgendwas unten raus.
Das ist das Geile, Klaas. Das ist nämlich das Geile. Weil Koketterie, du bist kein armer Mann. So, du stehst naja, gut im Saft.
Kommt halt drauf an, wie ich gerade so unterwegs bin.
So, und das kombiniert mit dieser Sucht, dass man dich auch, man kann auch Wetten hochtreiben bei dir. Also man kann sagen, was war denn, das letzte war, glaube ich, dass du gedacht hast, der Wendler, das ist alles, gehört zu irgendeiner Fernsehshow. Das hat irgendjemand aufgesetzt. So bescheuert kann der nicht sein, dass der wirklich da DSDS abbricht, in die USA
fliegt. Ich hab gedacht, wirklich, Wendler ist ein Typ, der sich jetzt hat einfangen lassen, der gesagt hat, okay, DSDS ist mir jetzt egal, weil ich spiele jetzt hier mit und ich dachte tatsächlich, der wird gelenkt von jemandem, wusste nicht von wem oder wie genau das ausgeht. Ich dachte nur, das wirkt alles so ausgedacht.
Es gibt eine Auflösung
praktisch. Es gibt eine Auflösung und dann wird man praktisch mal reingeschaut haben in diese Kreise von Verschwörungstheoretikern und so. Und er ist so ein bisschen das trojanische Pferd, durch das irgendwer anderes mal in diese ganze Ecke da reinguckt. Und er ist so eine Mischung aus schlau und dumm genug, da so mitzumachen. Und da war ich mir sehr sicher, ja.
Und dann kam aber genau die Gefahr. Eigentlich ist das so unter Brennglas, die Gefahr der Spielsucht. Weil es war schon klar, dass Wendler, also da kam die, es war klar, dass RTL da schon klagt, dass irgendwie der mittlerweile schon bei Nazi-Vergleichen angekommen ist und so weiter. Es war klar, dass der keinen Weg zurück findet.
Ich weiß, welchen Moment du meinst. Das war seine erste Insta-Story, wo er dieses rote Hemd anhatte. Mhm. So, und das hat er abgelesen.
Das verstehe ich sogar.
Und da dachte ich, sehe ich doch, dass der das abliest.
Richtig. Und da war unsere Wette auf 100 Euro, dass der das, der meint das ernst. Und dann Da bist du eingestiegen. Und dann kam aber der Punkt, dass der immer weitere Stories gemacht hat. Und es war irgendwie klar, der hat sich alle Brücken verbaut.
Und der Manager saß noch bei Pocher und hat geheult und so.
Und er war so süchtig. Er hat immer noch so sehr an seine Version geglaubt, dass er den Wetteinsatz nochmal erhöht hat.
Ja, mit dir hat er verdoppelt.
Ja, ich habe 200 Euro gewonnen.
Naja, weil ich probiere natürlich auch als Wohlhaber, habender Mann, wenn ich jetzt, es gibt natürlich eine Möglichkeit, die gibt es auch wenn du jetzt beim Pokern wirklich die meisten Chips hast, ne, am Tisch und so, dann kannst du natürlich anders spielen, als wenn
das
du so,
eine Wissenschaft jetzt so
genauso viele, ist, ne? Ja, genauso viele Chips hast wie alle anderen, dann kannst du natürlich Druck machen, indem du erhöhst. Und ich würde jetzt mal sagen, hier an diesem Tisch habe ich die meisten Chips.
So. Das stimmt.
Das heißt, wenn ich also den Einsatz verdoppel und all in gehe, dann kann ich aus einer Notlage manchmal durch den Druck, den ich ausübe.
Weil du wolltest dann Schmidti zum Aussteigen bewegen.
Ja. Ja, ich will dann, ich mach einfach Finanzdruck, als er sagt,
dass Schmidti die Nummer zu heiß wird.
Er sagt, seine 3% Chance zu verlieren wird ihm zu teuer.
Ja.
So. Ja. Darf ich unsere aktuelle Wette offenlegen?
Na klar, kein Problem mehr.
Also, wir haben eine aktuelle Wette. Ich weiß nicht, wie viel sind wir da gerade drin?
100.
Ich bin
Schmidti ist noch davon. Schmidti steigt.
Ach, nee, das ist ja auch das allerletzte. Du gehst jetzt hier live mit in die Wette rein. Entweder gegen Jakob oder gegen mich. Wir haben nämlich eine Wette am Laufen, wer der Kanzlerkandidat der CDU wird.
Mhm.
Ist es
Armen Laschet, ich brauche nur einen Grund, um den Wald hier zu räumen.
Mhm. Richtig.
Oder ist es...
ich möchte nicht, dass wir jetzt die Folge löschen müssen deswegen.
Markus Crazy Herr Söder.
Genau.
Wer ist es? Ja. Wer wird, und es wäre schon eine historische Entscheidung, die, glaube ich, dann zum dritten Mal überhaupt nur stattfinden würde, dass ein CSU-Vorsitzender dann auch Kanzlerkandidat wird. Zuletzt war es Edmund Stoiber und vor 400 Jahren das letzte Mal einer.
Genau, und da haben wir gewettet, nach dem CDU-Parteitag, als den Herr Armin Laschet für sich entschieden hat.
Ja.
Du hast auf Laschet gesetzt
ja.
und ich auf Söder.
Ja.
Und ich bin im Grunde jetzt einfach mit den 100 Euro da in dem Ding drin, die ich ja eh von dir gewonnen habe. Also im schlimmsten Fall bin ich bei null.
Ist es jetzt deine Chance, das nochmal zu verdoppeln?
Nee, aber das ist insofern ein schlechtes Beispiel, weil da bin ich mir selber nicht sicher genug.
Und was ist denn jetzt, wenn wir sagen 300? Was wäre denn dann? Wenn ich, wenn ich jetzt sagen würde, hier liegen 300 auf dem Tisch, wir speisen das ganze Spiel ein bisschen ab und wir sagen, es sind 300. ist das für dich vollkommen ausgeschlossen?
Also, dass ich jetzt da 300 Euro rein donner in den Pott? Nee, das ist erstmal
ausgeschlossen. Wie die Augen funkeln bei Klaas einfach rumlaufen.
Ja, er hat schon richtig auch so eine Aggressivität.
Ja, und so unruhig im Sitz.
Nee, das mache ich nicht. Ich bin ein sehr vernünftiger Typ mit sowas. Und da, die 100 Euro, weißt du, die habe ich ja von dir schon abgezockt. Wenn ich da die jetzt verliere wegen Markus Söder, ist es okay. Ich finde meinen Tipp auch gar nicht so schlecht. Nach wie vor kann ich es mir gut vorstellen.
Und da bist leider du nicht, ist diese da, ganze... Da möchtest du nicht mehr draus machen aus deiner Sicherheit.
Nee, ich bin da nicht so sicher.
Also ich möchte mal sagen, so Norwegen, ne, ein sehr reicher Staat, hat ja so den Staatsfonds erfunden. Also das heißt, da wird die Renten von den Bürgern, die werden quasi an, um es mal runterzubrechen, an der Börse auch eingesetzt in Fonds und dadurch auch verdoppelt und wenn es gut läuft. So, und dadurch haben die eigentlich alle, die Rente ist durch und versorgt in Norwegen. Und das könnten wir bei Florida TV auch machen, dass jeder Mitarbeiter hier als ein neues Rentenmodell mit Glashäufer Umlauf eine Wette eingeht.
Ihr vergesst dabei, dass ich hier auch Existenzen zerstören kann mit einem Handstreich.
No risk, no fun.
Ja, klar, also ich kann natürlich hier auch Leute, sagen wir mal...
Die Leute hier haben eh keine Zukunft, wenn man ehrlich ist. Und da haben sie zumindest die Chance darauf, dass sie sich nochmal...
Ja, gut.
Also ich glaube, ich mache eine Hütchenspielerausbildung. Weil es ist so blöd, sich hier so abzuplacken für irgendwelche Fernsehsendungen, sich da so mit zu mühen. Wenn ich eigentlich nur eine Woche so einen Hütchenspielerführerschein mache und dann baue ich da meinen kleinen Teppich hier auf im Flur, wo du immer lang musst, vor der Kaffeemaschine.
Hast du die Theorie schon gemacht?
Die Theorie muss ich noch machen. Das sind so schwierige Fragen. Aus welchem Material muss die Kugel sein? Und darf der Plastikbecher, das sind so Fangfragen, darf der durchsichtig sein? Mhm. Natürlich nicht. Da muss man sagen, nein. Und das kann ich, glaube ich, mal machen. Wie wäre das? Du kommst hier morgens rein und dann winke ich da schon so. Ja. Wo ist die Kugel? Wo ist die Kugel?
Ja.
Oder?
Aber wenn du das sagst, weil Hütchenspieler ja auch oft so an U-Bahn-Schächten irgendwie rumstehen. Ja. So. Ich habe den aktuellen Spiegel gelesen und da ist die Wirecard-Geschichte.
Oh, habe ich auch gelesen.
Ja. Und ich
das fühlte, ist toll.
Ich habe mich so erinnert. Rate, Klaas, bei welcher Passage ich an Lund gedacht habe.
An der Passage, wo In- und Außenwahrnehmung von Markus Braun.
Warm.
Wo es darum geht, wie er praktisch in der Firma wahrgenommen werden wollte, nämlich als nerdiger Einzelgänger, der mit seiner Frau zu Hause im Haus sitzt und sich ums Kind kümmert. Ansonsten weiß man nicht viel. Aber in Wahrheit ist er natürlich... hat natürlich das ausschweifendste Leben auf irgendwelchen Yachten geführt. Fressen, trinken die ganze Zeit und da gab es für sehr viel Geld wurde da gegessen. Ne?
Ja, was ich interessant fand, das ist in dem Interview danach, berichtet
man
ein
ehemaliger...
Man muss kurz
sagen, das ist der Geschäftspartner von Jan Masalek in der Geschäftsführung von Wirecard.
Genau, ne? Und Wirecard hat im Grunde mit Überscheingeschäfte, die sie angeblich in Asien hatten, über 1 Milliarde Euro quasi angegeben und die nie existiert haben und damit der größte Betrugsfall in der Wirtschaft. Und dieser Artikel rollt das ein bisschen auf und auch blickt so ein bisschen hinter die Kulissen. Was waren das für Typen, die diesen Skandal angeleiert haben? Unter anderem auch dieser Braun, also
biederer Typ.
CEO, eher biederer Typ. Der hatte auch so ein paar soziale Schwierigkeiten. Und dann kommt eine Passage, wo ich dachte, Mensch, das ist doch unser Lunti. Und zwar berichtet dieser andere Manager, das war für ihn mal eine Horrorreise nach Moskau. Und da mussten die, weil es überall Stau war, mussten die U-Bahn fahren. Und der Braun ist in seinem ganzen Leben noch nie mit dem öffentlichen Verkehrsmittel gefahren und stand da drin und war richtig überfordert, wie so, so eine Kugel im Flipperautomat. Da kommen Leute rein, Leute raus. Was wollen die? Es war alles dreckig. Es war alles dunkel. Es waren irgendwie überall Fremde, die sich an ihm vorbeigedrängt haben. Und er war, er beschreibt das auch, dieser Manager beschreibt das dann, als sie dann aus der U-Bahn rauskamen, da war er, da hatte er so ein Gefühl, dieser Braun, als hätte er gerade den Mount Everest bestiegen und hat ihm das erste Mal nach 20 Jahren das Du angeboten. Und ich dachte mir, so ging es auch im Jakob Lund, wenn du heute nochmal, wenn es heißt, heute kommst du mal mit der Bahn zur Arbeit.
Das stimmt, ja. Nee, ich bin kein Fan des öffentlichen Nahverkehrs. Ich musste auch sehr lachen, es gibt doch von Scorsese bei Netflix diese ganz schöne Begleitung von Fran Lebowitz, eine New Yorker Urgestein-Kolumnistin, sehr, sehr lustige ältere Dame, die begleitet Scorsese und interviewt sie eigentlich im Grunde wie ein Podcast zum Schauen und die macht einfach gute Jokes, ne? Und sie erzählt die Geschichte, dass eines Tages die Meldung im Radio kam, dass die New Yorker U-Bahn eine ganz bestimmte, die glaube ich auch durch Manhattan fährt und so, dass die jetzt nicht fährt, wegen Gestanks. Und dann sagt sie so schön, also das ist das Unglaublichste, was ich je gehört habe, dass die U-Bahn wegen Gestank jetzt gesperrt wird. Was muss das für ein absurder Typ gewesen sein, der reingegangen ist und hat gesagt, heute stinkt's hier so sehr, jetzt ist Schluss. Und sie meinte, der Gestank gehört zur U-Bahn wie die Schiene. Und das fand ich so witzig. Und das ist mit einem Grund, warum ich
nicht. Aber was also findet denn ein Lund so ekelhaft am Nahverkehr?
Du wirst mich jetzt nicht provozieren, dass ich meine lieben Freundinnen und Freunde, die diesen Podcast so gern hören und mich so herrlich kultig finden, dass ich die jetzt auch noch in die Flucht schlage. Nein, also wie soll man sagen, das Prinzip U-Bahn, das, was mir nicht gefällt, ist, dass da so viele Fremde mitfahren. Das und im Prinzip Auto finde ich gut,
ja,
dass da nur Leute drin sind, die ich persönlich kenne.
Der Markus Braun, der hat auch immer gesagt, der konnte auch in dieser vollgepissten, schäbigen S-Klasse, da mochte er einfach nicht mehr mitfahren und hat dann durchgesetzt, dass er dann einfach, damit er sich also besser fühlt, einen Maybach kriegt. Ja, so kleine, normale Sachen sind dann passiert.
Und der hat sich auch zum Beispiel, da hat er sich mal beim Online-Weinhandel für 22.000 Euro Wein bestellt.
Ja. Ist er der Maus gerutscht also oder war das mit Absicht?
Ich dachte immer nur Lund.
Naja, und was ich aber, ich glaube, diese ganzen Sachen, die da drin stehen, wenn man sich überlegt, jetzt einer von denen liest das. Ganz viele Sachen sind wahrscheinlich auch in der eigenen Wahrnehmung eher so, dass man sich dann noch ein bisschen heroischer fühlt und denkt, haha, ne, alle reingelegt und so. Aber so ein paar Sachen stehen da auch drin, die denen, glaube ich, nicht so passen. Also, wo ich dann so, die dann so dieses mühsam aufgebaute, coole Image, darum ging es ja auch ein bisschen, in diesen CEO-Kreisen auch akzeptiert zu sein und von den anderen großen Wirtschaftslenkern in den Kreis auch wieder zu irgendeiner Messe eingeladen zu werden, wo irgendwie so nur ganz wichtige Leute eingeladen werden und sehr handverlesen und das muss man mal schaffen und so. Und dann steht da aber so teilweise drin, ja, also wenn die jetzt nicht betrogen hätten, also mit dem, was die so können, war das halt so eine Dorfklitsche, die da auf Weltkonzern macht und die wäre früher oder später sowieso in die Wand gefallen wegen Doofheit. Das steht da drin und auch, dass der Markus Braun, ne, sich dann, man sieht ja so an diesem ganzen Lebensstil, dass das natürlich irgendwas kompensieren muss, eine gewisse Grundunsicherheit, die der so mit sich rumträgt, aber wenn dann so drin steht, der hat sich dann halt so ausgedacht, er würde so cool rüberkommen, so wie Steve Jobs, wenn er einen schwarzen Rollkragenpullover trägt. Unterm Anzug, Maßanzug natürlich, und einen schwarzen Rollkragenpullover und so eine randlose Brille. Er sieht toll aus, ne?
Aber so ähnliche Betrügergeschichten habe ich mit meinem lieben und unserem lieben Kollegen Basti auch erlebt, weil wir sind eine ganze Zeit lang immer jeden Sommer nach Sylt gefahren. Und weil wir da aber immer die Ärmsten waren, mussten wir uns halt eben was einfallen lassen und für uns war es immer ein Riesenspaß.
Warum seid ihr denn dann immer nach Sylt gefahren, wenn ihr es euch eigentlich gar nicht leisten könnt?
Warum nicht einfach bald
rum? Ohne jetzt zu spoilern. Ja. Aber
Borkum, Spiekeroog, Langeoog.
Ja. Ja, es gab schon Verwicklungen, dass wir da kostenlos übernachten konnten, sagen wir mal so. Mhm. Wir hatten da eine gute Schlafmöglichkeit, aber wir waren Studenten und hatten ungefähr 5 Euro in der Jeans. Und mit diesen 5 Euro sind wir dann auf die sogenannte Prachtmeile gegangen. Das war in, wo ist denn das, Keitum oder wie heißt das noch? Na, da wo so Go-Gärtchen, wo so Gunter Sachs, so Playboys aus den 70ern eigentlich mit ledriger Haut ihren Nachmittag verbringen.
Eine Sansibar.
so Sansibar und all solche Sachen sind da. Und da gibt's aber eine Straße, Kampen. da gibt's so eine Whisky-Meile, da gibt's so in Kampen, genau. Und da stehen dann so ältere Herrschaften und knallen sich da 17 Uhr den Champagner rein. Mhm. Und da sind wir mit unseren 5 Euro reingegangen und hatten uns erstmal, haben wir uns überlegt, wir müssen jetzt, um bei den Reichen mitzuspielen, brauchen wir erstmal gute Namen. Und damals war der Betrüger Henk Skaby, der Heiratsschwindler, der hatte der Frau Klatten, die ist BMW-Erbin, hatte sie gerade um Vermögen gebracht und wir dachten, wir brauchen
Helk Skaby.
Helk oder Henk Skaby, und wir brauchen wir auch so einen coolen Namen. Deswegen haben wir uns überlegt, Basti ist Casimir de la Pipette und ich bin Helk Skampi. Und mit diesem feinen Namen haben wir uns dann da hingestellt, einfach an den Tisch, sind da zu Leuten und haben uns rangestellt und gesagt, Entschuldigung, ist hier der Treffpunkt vom Milliardärstreffen?
Habt ihr wirklich
gesagt? Haben wir wirklich gesagt, weil das fand natürlich auch witzig, aber wir haben gesagt, ist hier der Treffen, wir sind gerade mit dem Heißluftballon gelandet und suchen gerade den Infostand von Milliardärstreffen. Und wir würden jetzt hier vielleicht noch kurz einen Champagner mit euch trinken, aber müssen eigentlich weiter. Haben es noch vorgestellt und das, ich glaube, entweder waren die voller Bewunderung für diese Nummer oder fanden es zumindest unterhaltsam und haben uns dann auf Champagner eingeladen. Und so haben wir uns da durch den Tag geräubert.
Aber ich bin mal gespannt, wie viele Leute das da sowieso machen. Also ich glaube, ganz viele spielen sich das gegenseitig vor.
Die alle nur 5 Euro in der Jeans haben.
Völlig ad absurdum führen. Ja. Dass du, weil ich kenne auch Freunde meines Vaters, die auch genau dahin immer gefahren sind. Und ich wusste nun, dass da jetzt das ganz normal mittelständische Leute, die aber wirklich sich so mehr oder weniger als Millionäre verkleidet haben, dann so.
Zum rosa Pulli, zum Umhängen. Zum
rosa Pulli, eine teure Uhr, aber halt genau eine. Und dann, also wirklich, da war das ganze Jahr über Brot und Leitungswasser. Aber 4 Tage lang wurde in Kamp wirklich rausgeballert, was das Zeug hat, damit Leute, die einen nicht kennen, denken, na, bei denen läuft's aber.
Wusstet ihr, das ist mir nämlich neulich eingefallen, als ich hier auf unsere liebe Kollegin Sabine getroffen bin, die ja auch unter anderem ja Reinigungskraft ist in der Florida und auch immer wieder in Fernsehshows von uns auftritt, dass im Grunde ihre ganze Karriere auch auf einem Betrug letztendlich gebaut ist.
Wie bitte?
Weil ich mich daran erinnert habe.
Das ist die einzige, die jemals gearbeitet hat in dieser
Firma. Das stimmt,
aber
ich habe mich nochmal daran erinnert, ihre Fernsehkarriere ist auf einem Betrug gebaut, denn wie ist eigentlich Sabine ins Fernsehen gekommen, habe ich mich gefragt. Und musste mich erinnern, was war eigentlich Sabines erster Fernsehauftritt?
Das weiß ich auch nicht.
Und ich habe ihn auch mir in Vorbereitung nochmal angeschaut. Und das ist ja vielleicht auch für die ZuhörerInnen interessant. Wie kam unsere liebe Kollegin Sabine eigentlich ins Fernsehen? Und das war so, das war zu Zeiten von Zirkus Halligalli. Und die ganze Woche bereitet man sich ja auch auf den Gast vor, der dann kommt. Und man hat in einer Sendung von 45 Minuten, abzüglich von 2 Werbeunterbrechungen, sind vielleicht 10, 15 Minuten darauf ausgelegt, dass ein Gast kommt und dass man ein Spiel mit dem macht oder zumindest ein gutes Gespräch hat und sich dazu Sachen überlegt. In dem Fall war sogar, glaube ich, auch noch ein Auftritt geplant, denn Lily Allen sollte kommen. Wir alle erinnern uns, großartig, fuck you very, very much. Lily Allen sollte kommen, war das große Comeback. Sie hatte 4 Jahre Pause gemacht, hatte, glaube ich, 2 Kinder bekommen und sollte jetzt zu uns kommen. Kam aber nicht, wie wir am Tag selber, an dem Montag selber erfahren sollten. Und dann war wirklich ja die Entscheidung, dass wir gesagt haben, und hier kommt der Betrug ins Spiel, Sabine, Mensch, wo du hier gerade, und das war so, ihr hattet geprobt, du und Joko, und wir haben ja dann verschiedene Sachen schon mal ausprobiert am Vormittag, während dann nachmittags die Sendung aufgezeichnet wurde, und davor und danach hat Sabine immer diesen Shiny Floor frisch gereinigt, was auch wichtig ist, weil man auf so einem Boden, der so glänzt und wo sich das Licht reflektiert, siehst du ja jeden Striem und jeden Mist, und wir haben ja auch mal sehr viel Kunstblut und alte Torten darauf geknallt, also mussten irgendwie weg, und Sabine putzte so rum, und dann ist die Idee geboren. Wir holen einfach Sabine raus und sagen, sie ist Lily Allen.
Und genau, und vor allen Dingen, das war das große Ding, wir probieren mit der Nummer durchzukommen. Das war genau. Also wirklich der
Betrug.
Das war der Betrug. Wir sagen niemandem, dass es nicht Lily Allen ist. Wir werden jetzt auch im Vorhinein nicht irgendwie sagen, Lily Allen konnte nicht oder irgendwie die Ankündigungsbilder im Internet austauschen. Einfach sagen, nein, alles in Ordnung, Lily Allen kommt, tipptopp, Wirecard.
Alles läuft unter Kontrolle.
Sehr gut. Es läuft sehr gut hier.
Das wird jetzt ein Erdbeben auslösen, ne? Wie viele Leuten da das wie Schuppen von den Augen fällt. Das war gar nicht Lily Allen.
Das war nicht Lily Allen.
Ja, das ist ja NDR, aufpassen.
Und was man wirklich sagen muss, Sabine hat sich auch so gut es geht reingefühlt, weil du hast ihr alle, das kann man auch bei YouTube sich nochmal anschauen, alle Fragen gestellt, die natürlich für Lily Allen vorbereitet waren, und du fragst sie dann zum Beispiel, Mensch, Lily Allen, also erst geht's auf Englisch los, dann gab es schon das erste Problem, dass man doch auf Deutsch das Gespräch weiterführen
musste. Ja, das war auch ein groß, also ein nicht zu verachtendes Problem war eben auch, dass Sabine den Namen Lily Allen noch nie gehört hat.
Das kam noch dazu. Sie hat aber versucht, nach bestem Wissen sich reinzufühlen in die Figur, und du fragst sie dann, Mensch, Lily, du bist eine enge Freundin auch von Elton John, was macht ihr da so zusammen? Und da musste Sabine dann aus der Not improvisieren, und sie hat dann gesagt, dass sie sehr viel Pilz, also sehr viel Bier trinken und gern Darts spielen. Und dann hat sie so ein bisschen ihre eigenen Wünsche vermixt.
Naja, aber das ist ja, das ist ja eine gute Lüge, hat natürlich immer was von der Wahrheit, ja. So, und insofern ist es ja nicht schlecht, was sie da gemacht hat. Und wenn ich jetzt mal so bei Insta reingucke, durch die Vorliebe zu Jogginganzügen von Elton John, der trägt ja sehr oft Jogginganzüge, kann ich mir den in so einer Tempelhofer Dartskneipe so, weißt du, so ein Ding, so keine Ahnung,
Wilde Hilde
oder Renates Biereck, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass ein Elton John da reingeht, Renate hinter der selber aussieht wie eine Zigarette, zu Elton John sagt, na, wie immer, Elton John sich da hinsetzt, kriegt dann ein Bier hingeklatscht, ohne jede Schaumkrone, noch ein Kümmerling hinterher, und dann wird gedartet und geraucht bis tief in die Nacht. Ich kann mir das schon vorstellen, weißt du, wenn jetzt den David Furnish nie kennengelernt hätte, wenn er jetzt gesagt hätte, man kennt ja die Geschichte von Elton John auch durch den Film und so. Also wenn er sich da nicht so durchgebissen hätte, wenn er einfach gesagt hätte, komm Leute, mach mir ein Bier.
Hätte es auch so laufen können.
Ja. Klar. Das ist krass, ne? Ja. Das ist wirklich so ein, zwei Entscheidungen und zur richtigen Zeit, wie Sabine. Ja. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und dann wird jemand gebraucht und sie passt genau ins Profil.
Aber ich habe wirklich...
Nämlich Lily Allen.
Ja,
ich hab eindeutig. Aber ich habe wirklich eine ganz auch so viele herzerwärmende Erinnerungen an so bestimmte Passagen der Karriere dann. Ich weiß noch, dass wir irgendwann mal, das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, da gab es ein Interview in Amerika. Da haben wir gesagt, da hatte keiner von uns auch ein Interesse daran, weil wir gesagt haben, naja, ist ja jetzt nicht so lustig, wenn jetzt Joko oder ich nach Amerika fliegen und da wen interviewen.
Jim Carrey.
Ja. Und der Typ von The Newsroom, wie heißt denn der nochmal?
Ja, im Grunde
Dumm und Dümmer 100 war das.
Genau. Und dann hieß es, ach, weißt du was, Sabine, willst du da nicht hinfliegen? Und irgendwie hat dann auch der Verleiher von dem Film gesagt, ach, ist ja eine gute Idee, die ist ja cool und wunderbar. Und
Sabine war noch nie in L.A.
Sabine war noch nie in L.A. Und,
Sabine war noch nie im Flugzeug. Sie ist noch nie geflogen in ihrem Leben.
Genau, und dann war es aber so, dass sie dann tatsächlich für, ich glaube, 3 oder 4 Tage richtig Jet-Set-mäßig nach Los Angeles.
First Class.
Legs, First Class dahin geflogen ist, um Jim Carrey zu treffen. So, ohne ein Wort Englisch im Gepäck.
aber viel guter Laune.
Viel guter Laune und umsonst Sekt in der Business Class. Und dann, also dahin geschossen. Und dann hat sie aber danach dann nochmal erzählt, weil ich den gefragt habe, wie war das denn alles und wie hat dir das denn gefallen? Und sagt sie, weißt du was, bevor ich da eingestiegen bin, bevor ich dann also durch die Gangway, durch den sogenannten Finger dann da vom Warteraum ins Flugzeug gelaufen bin, da musste ich weinen. Und habe ich gesagt, warum musstest du denn da weinen? Und gesagt, na, früher habe ich da, wo ich losgeflogen bin, in Tegel, am Flughafen, das habe ich früher geputzt. Sie hat früher zusammen mit einigen anderen noch dort gearbeitet und hat lange Jahre eben auch in Tegel gearbeitet und hat immer geguckt, wie die Leute an ihr vorbei da in das Flugzeug gehen, und sie ist eben für diesen Teil verantwortlich, womit sie total zufrieden war. Sie ist ja nun auch die frohe Natur, als die man sie kennt, die ist sie eben auch. Ja. Also es gibt kaum Leute, die so zufrieden sind mit einem, trotz einer Anstrengung, die unter der wir alle zusammenknicken würden, und zwar übermorgen. Ne, das sind eben Anstrengungen, die wir uns alle nicht vorstellen können. Und dennoch hatte sie dann diesen Moment zu sagen, guck mal, jetzt könnt ihr mich alle mal am Arsch lecken, da hinten steht der Mob, ich gehe jetzt in die Business Class. Ja. Und das ist natürlich schön, ne, wenn man dann irgendwann mal sagen kann, damit war nicht zu rechnen, und umso größer ist die Freude.
Aber ich denke mir auch, wenn man in die USA einreist, dann wirst du ja auch befragt vom Zollbeamten.
Ich treffe Jim Carrey.
Und wenn ihr genau das, was machen sie hier? Ich treffe den Carrey.
Ja, und sie hat ja in der Folge, hat sie Cameron Diaz noch interviewt.
Jack Black.
Jack Black interviewt. an hier den Briten, wie heißt er, Benedict Cumberbatch.
Ja, der war der nicht
so Bock. Sie hat sie alle gehabt, sie hat sie alle interviewt. Und was man auch sagen muss, wir haben ihr dann auch im Gegenzug, muss man sagen, für diese tolle Arbeit, ihren größten Traum erfüllt, nämlich ihr großes musikalisches Idol Chris Norman irgendwann zu treffen.
Midnight Lady, die Eltern erinnern sich. Und Chris Norman ist immer noch unterwegs, immer noch mit Midnight Lady.
Ja.
Und der ist anzutreffen, wenn man gute Kontakte hat, auf Konzerten, sage ich mal.
Hat bestimmt auch gerade eine harte Zeit.
Hat bestimmt eine harte Zeit, weil jetzt, also wie jeder Musiker und so. Und da war es so, wir haben also arrangiert, dass sie Chris Norman, das ist also eigentlich ist das so ein kleiner Mann mit so einer
süßen... Rod Stewart-Frisur.
Ja, der hat so eine Ananas-Frisur. Und aber darunter eher dann doch ernst reinblickend. Aber er hat diese Popstar-Ausstrahlung noch und Sabine hatte nicht nur den Traum, Chris Norman zu treffen, sondern sie hatte mit dem Treffen verbunden einen noch tiefer gehenden Traum, der bis heute habe ich nicht richtig verstanden, wie man da jetzt drauf kommt, aber es ist wahrscheinlich das jahrelange Fantum, was irgendwann die Verästelung des Bedürfnisses, was man machen möchte mit diesem Star, wenn man ihn dann trifft, vielleicht auch mal ins Absurde irgendwann mal geht. Ja, also dass man sagt,
manche wollen rotes Herz übergeben oder mal drücken.
Ja, genau, aber wenn man so lange Fan ist, noch nie die Gelegenheit hatte, kann ich mir vorstellen, dass die eigene Gedankenreise, wenn man sich das immer wieder vorstellt, das wird ja uninteressant irgendwann. Das heißt, irgendwann spezialisiert sich diese Vorstellung so davon, damit man weiter, auch ohne ihn je getroffen zu haben, Spaß an diesem Gedanken hat, wie es denn wäre. Und bei Sabine hat sich das insofern ein wenig pervertiert, diese Vorstellung davon, wie das denn sei, als dass sie den Wunsch in sich irgendwann manifestiert hat, den wir dann auch umgesetzt haben, dass sie Chris Norman einmal Huckepack nimmt.
Ja.
Da haben wir auch blöd geguckt, ne?
Ja.
Als wir sie fragen, Sabine, was würdest du denn gerne mal, wenn du jetzt Chris Norman treffen würdest, ne?
Ja, ihn einmal Huckepack. Und so ist es ja passiert.
Und dann hat Sabine, und da gibt's ja, also es ist ja beweisbar, hat dann Chris Norman Huckepack genommen. Und jetzt kommt's. Man fragt sich, warum hat sie diesen Gedanken gehabt? Sie konnte es selber nicht erklären. Ich habe gesagt, warum willst du den Huckepack nehmen? Ich weiß es nicht. Und sie wollte es und blieb aber dabei. Und es ist natürlich auch, gerade wenn man jemanden bewundert, jetzt auch erstmal ein merkwürdiger Moment zu sagen, kannst du mal Huckepack kommen bei mir? Ne?
Ja.
Aber wahrscheinlich wusste sie, was
auf
passieren
Englisch
wird.
Vermitteln. Huckepack.
Ja, Huckepack, genau. und dann wahrscheinlich wusste sie, was passieren wird, denn Sabine hatte Zeit ihres Lebens große Rückenschmerzen.
Stimmt.
Ja. Und seit Chris Norman mit seinen heilenden Knien wie ein Äfflein an ihr dran geklemmt hat, ja, und praktisch seine Zauberknie in ihre Hüfte gedrückt hat, beim Festklammern, ist irgendwie eine Energie übergegangen und hat es Klick und Klack gemacht. Die Bandscheiben sind alle wieder da, wo sie hingehören.
Ja.
Und seitdem keine Rückenschmerzen mehr.
Ja, man, das ist halt eine sehr gute Pointe, aber es ist wirklich wahr.
Ist so passiert,
sie erzählt bis heute noch, dass dieser Tag sie von ihrem Leid befreit hat.
Ja.
Ja.
Aber ich meine, sie hat ja auch viel getan. Sie hat ja vorher noch bei Rock am Ring vor, glaube ich, 100.000 Leuten Midnight Lady gesungen. Also das war verdient, finde ich, dieses Treffen.
Oh Mann, ey.
Ich habe eine Frage.
Fragen an den Prominenten.
Lieber Klaas, es ist eine schöne Tradition, auch bei Baywatch Berlin, dass du mir ein bisschen Hilfestellung gibst in meinen tapsigen Schritten in die Öffentlichkeit. So, dass man guckt ja manchmal aus dem Fenster raus und man wird eine etwas öffentlichere Person als vorher ist.
Hast ein Angebot auf dem Tisch liegen?
Folgendes ist passiert.
Um wie viel Geld geht's?
Folgendes ist passiert. Ich muss nochmal anfangen. Ich bin ganz aufgeregt. Also ich habe jetzt 100.000 Follower bei Instagram.
Toll.
Und ja, ist toll. Und das hat sich so abgezeichnet. Das war am Ende ein bisschen schleppend. Ne? Es war so ein halbes Jahr bei 99.900 so. Und ich habe gedacht, es passiert einfach nicht mehr. Und dann kam man aber an den Punkt, dass es wirklich absehbar war. Jetzt noch 3 Follower, dann habe ich die 100.000. Und da habe ich mir so wie an Silvester habe ich mich so mit meinem Sektglas hingesetzt, habe gedacht, so, jetzt kommt's, jetzt springt's gleich um und dann habe ich 100.000. Warum ist das für mich aufregend? Das ist ja erstmal nur eine Zahl. Aber was mich bisher verwundert hat, auch wenn man so bei 70, 80.000 war, ich habe mir die ganze Zeit in meiner naiven Vorstellung von früher gedacht, da wird man überschüttet mit Angeboten. Da kommen halt Beauty-Produkte.
Ah.
Da kommt halt irgendwie da, jeden Morgen muss ich mir da eine Creme reinschmieren und kann da irgendwie sagen, was gut ist und Lipgloss hier und da und da. Es ist nie was gekommen. Nie, ich schwöre nie. Und dann dachte ich so, die 100.000 wird alles ändern. Und da habe ich da wie einen Countdown runtergezählt. Und dann hat es umgeklappt auf 100.000. Da habe ich gedacht, in meinem Briefkasten dadurch gewühlt. Es kam nichts. Und das hat ja jetzt den gegenteiligen Effekt von dem, was es eigentlich haben sollte, dass man in einer virtuellen Welt sich vielleicht sein Selbstbewusstsein auch damit aufbaut, dass man sagt, mir followen viele Leute. Das kehrt jetzt umgekehrt. Weil ich merke, ich krieg noch mal so schwarz auf weiß, wie uninteressant wir für die Werbewirtschaft sind, wie uninteressant wir für Beauty-Hersteller sind, dass man uns damit einfach, selbst mit 500.000 Followern, nicht in Verbindung bringt, dass wir irgendwie Werbung für schöne Dinge machen können.
Also du hast das Gefühl, diese 100.000 Follower sind eher Gaffer.
Nee, ich glaube, dass die Werbewirtschaft uns da schon, vielleicht haben die da mal irgendwie gedacht, könnten die interessant für uns sein. Ich kann dir auch mal das Lipgloss vorstellen. Dann haben sie sich so mich angeguckt oder angehört. Und haben gedacht, das lassen wir lieber.
Du musst, ja.
Ja, aber kannst du das mal beantworten, auch gerne für uns, also für uns beide, warum wir in der Beauty-Schiene bisher noch nicht,
überhaupt
uns,
in der
uns verankern konnten?
Also warum sind wir so unterschätzt?
Ja, das ist ja die Frage, ist das unterschätzt?
Ja, klar.
Nee, also man muss sich die Frage ja mal stellen, wird man unterschätzt oder wird man halt eingeschätzt in dem Sinne? Und
aber guck mal, jetzt sieh mal meine Hände zum Beispiel.
Ja.
Sind die schön?
Du hast...
die sind doch schön.
Also meine Oma hat immer einen Satz gesagt.
Keine Schwiele, nie was angepackt.
Hände begucken gibt Streit, das hat meine Oma immer gesagt.
Ja, wenn du mir jetzt aus der Hand liest, dann werde ich sauer, wenn du sagst, du stirbst in drei Wochen.
Nein, es liegt eben genau daran, dass der eine feine Klavierspielerhände hat und der andere tatsächlich arbeiten musste und dann gibt's Streit.
Aber jetzt, wo er die zeigt, ne, also Jakob hat wirklich noch unter Klavierspielerhände. Noch zarter. Da war noch nie ein Gramm Hornhaut an ihm. Also das ist ja unfassbar.
Wie sind wir denn da jetzt hingekommen?
Hast du überhaupt einen Füller in der Hand gehabt?
Nee, nie. Nie was angefasst, außer Elfenbein.
Ja, und
ich will auch nur sagen, ich könnte auch hier mal eine Handcreme raufschmieren, zum Beispiel.
Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wie kann denn Instagram so grausam sein und eigentlich diesen schönen Erfolg von 100.000 Followern dazu führen, dass ich aber halt ein schlechteres Selbstbewusstsein habe?
Aber jetzt, ja. Thomas, nur einmal der Wahrheit ins Auge schauen jetzt. Hm. Ja? Warum glaubst du, ist Instagram so ein schöner, fröhlicher, positiver Ort? Warum glaubst du das? Warum ist Instagram ein schöner, ästhetisch ansprechender, positiver, paradiesischer Ort? Warum ist das so?
Wahrscheinlich, weil da schöne, ästhetische Menschen...
nächste Info, glaubst du, es ist deswegen dieser Ort, weil er die Realität abbildet? Oder zeichnet Instagram eine Welt, die man gern sehen möchte?
Das ist doch der Werbewirtschaft egal, was da Instagram zeichnet. Die müssten doch sagen, Mensch, da erreicht man 100.000 Leute, hier ist der Lipgloss, bitte mach Werbung. Und wie gesagt,
wieso ist jetzt Schmidt keine Welt, die man gern sehen möchte?
Ich will es einfach nur mal, ohne dass ich euch jetzt hier irgendwie tatsächlich hier mit meiner persönlichen Meinung, ich probiere gar nicht mit meine persönliche Meinung ist mir doch egal. Ja. Ist einfach nur, wenn ihr das da aufmacht, hättest du Interesse daran, dem 40-Jährigen, also willst du sehen, wie sich einer da um seine grauen Bartstoppeln da das Lipgloss aufträgt? Willst du das sehen? Oder würdest du sagen, guck ich mir lieber an, wie das irgendwie Leute machen, zu denen das passt?
Naja, aber wann braucht man denn Creme? Also nicht, wenn du 20 bist. Eigentlich ist es viel, viel konsequenter zu sagen, wir holen die Verbrauchten, die Verwelkten und die reiben sich mal die Creme ein.
Ja, vielleicht, du müsstest vielleicht in der
Community... Was hat Jörn Schlönfug, was Schmitti fehlt?
Was hat Jörn Schlönfug?
Pilotenschein, Hubschrauber.
Geld.
Muskeln.
Ja, einen ordentlichen Job. Also eine Menge. Haare.
Okay, fragen wir mal an. Für wen könnten wir denn Werbung machen?
Was mit Schrauben?
Was mit Schrauben?
Wie, was mit Schrauben? Das ist noch lower als die Technik-Ecke. Was mit Schrauben?
Naja, also irgendwas, also sag jetzt einfach nur, ich würde sagen, irgendwas mit Schrauben wäre gut.
Warum denkst du, dass ich geschaffen bin für irgendwas mit Schrauben?
Also es gibt doch den großen Schraubenhandel Wirth.
Ja.
Das ist der Mann, der verkauft Schrauben, der ist Milliardär. So, und ich meine, wenn du irgendwie jetzt einfach noch Geld rausnimmst, weil ich das Gefühl habe, das passt irgendwie was Handwerkliches, sowas irgendwie.
Passt doch gar nicht.
Gar nicht, wann war ich denn Handwerker? Es
geht doch nur darum, ihr zwingt mich auch dazu, wie ihr halt ausseht.
Warum sehe ich denn aus wie eine Schraube?
Ja, also eher als Lipgloss.
Und du, mein Freund?
Ja, reden wir über mich?
Ja, jetzt schon. Das ist ja Frage an den Prominenten. Also jetzt frage ich dich, für was würdest du denn als Influencer sehr sinnvoll Werbung machen können?
Zum Beispiel schöne weiße gerade Zähne.
Tja.
Wurde ich schon mal gefragt.
Ja?
Ja, habe ich aber nicht gemacht.
Warum nicht?
Hat stattdessen aber Haftbefehl gemacht, habe ich gesehen.
Warum hast du das nicht gemacht?
Weil
war nicht genug Geld?
Ja. Genau. Naja, und weil es mir also, weil es mir zu blöd war. Ich habe sowas noch nie gemacht. Also diese, man kriegt ja tatsächlich immer mal wieder.
Kriegst du solche Anfragen?
Tja, ab und zu mal. Aber man merkt auch, die sind automatisiert, ne? Also die fragen mich genauso wie wahrscheinlich im Instagram-Postfach von Jimmy Blue Ochsenknecht liegt wortgetreu dieselbe
Anfrage. Und steht da schon der Betrag drin?
Nee, das nicht.
Das nicht. Müsste man nachfragen dann.
Ja, keine Ahnung. Was ich machen würde, ich habe mir immer drüber nachgedacht, ist mir aber auch zu blöd, ob man nicht so eine Art Influencer-Montag macht und immer montags all diese Anfragen abarbeitet, einfach völlig herzlos, einfach sagt das, hier, guck mal, das schmier ich mir hier hin, da mache ich das, guck mal hier meine Schuhe, meine Hose, meine Creme und das gibt's übrigens auch noch.
Das wollten Jakob und ich machen.
Das wollten wir machen,
unser Influencer-Montag. Ja. Und es ist halt nie zustande gekommen.
Also wir können es doch mal so machen, lass doch da ein bisschen produktiver rangehen. Also, bislang sind die großen Beauty-Firmen und so, und es ist natürlich auch also irgendwelchen Badeschaum, den am Ende 18-jährige Frauen kaufen sollen, also das ist einfach auch ungeil, euch sich vorzustellen, wie ihr euch das auftragt.
Es gibt auch Beauty-Produkte für Männer, mein
so
Freund.
Ist es, genau. Und da wollte ich jetzt einfach mal vielleicht auch mal ein bisschen dann doch mal schlafende Hunde wecken und mal sagen, Leute, habt ihr nicht mal darüber nachgedacht? Wir haben hier zwei mittelalte Herren, die näher an der Zielgruppe sind als Models und die dadurch vielleicht auch eine gewisse Verbindlichkeit ausstrahlen, eine größere Identifikationsfläche bieten und dementsprechend vielleicht auch verkaufsfördernd wirken können, weil man das Gefühl hat, hier gibt's echte Probleme, die man anpacken muss. Und wenn die dann mit den Produkten, die sie zu bewerben haben, wirklich zu bewerkstelligen sind, hat das ja eine gewisse Authentizität. Insofern, liebe Hersteller, da dürft ihr euch jetzt aber auch nicht fein sein. Wenn da morgen einer kommt und sagt, das ist hier was für poröse Knochen, dann macht ihr das. Das also, wir wecken jetzt mal die Produkte, die tatsächlich euch als
Prothesen,
die euch als Hörgerät. Kommunikationskanal brauchen,
ja.
Die wecken wir jetzt und wenn die kommen, möchte ich nicht dann hören, das ist ja aus dem Sanitätshaus für Rentner. Das will ich dann nicht hören.
Eine Knieschiene.
Zum Beispiel, ja.
Das ist jetzt aber auch nicht das, was ich wollte.
Eben.
Ja.
Ja. Dir ist tatsächlich egal.
Hauptsache die Knete stimmt.
Genau. Und das klingt jetzt hier wie ein Witz. Ist überhaupt kein Witz, ne? Mhm. Dir ist es wirklich vollkommen egal, wenn die Knete stimmt, machst du für fast alles Werbung.
Nein, es ist aber anders, Klaas. Und es ist wieder typisch für euch, wie ihr mich hier in so eine Ecke schieben wollt. Für die Knete macht es ist einfach
doch
so.
Hier
pass mal auf,
Klaas. Schwarz auf weiß.
Pass mal auf. Es ist ganz einfach. Und ihr seht das falsch. Ihr habt einen falschen Blickwinkel drauf. Wenn die Knete stimmt, dann bin ich auf einmal, und das ist einfach offenbar so, offener, mich von den Vorteilen eines Produktes überzeugen zu lassen.
Naja.
Da herrscht einfach eine ganz große Offenheit, mich auch mal den schönen Seiten des Produkts zu widmen.
Ja, okay, das verstehe ich.
Und das ist was anderes. Nicht, weil es Geld gibt, finde ich das toll, sondern bin ich ganz offen, was die Welt denn da so zu bieten hat. Gucke ich da ganz genau hin. Wenn die Knete nicht stimmt, dann bin ich da so ein bisschen verschlossener, so ein bisschen, da engt sich der Blick, dann will ich da nicht ganz so genau raufschauen. Bin ich nicht überzeugt.
Also wenn ich möchte nämlich auch sagen, zu deinen Schrauben, ne? Das geht mir nämlich auch nicht aus dem Kopf. So. In Wirklichkeit, also wenn irgendwelche Anfragen kommen, es kommen nicht mal Anfragen, mir werden ja Sachen zugeschickt und das war zuletzt ein Bienenhotel und keine Schrauben. Die Leute sehen mich nämlich nicht so düster wie Mordor irgendwie daneben sitzen, das bist nur du, das ist deine Sichtweise. Du siehst in mir einen Sack Schrauben. Andere Leute sehen in mich einen liebenden Bienenvater, dem sie das anvertrauen, die würden euch das auch nicht schicken. Du würdest zertrampeln und bei Jakob ist eh alles vergessen, der hasst Tiere.
Nee, mir schmecken die nicht gut, die Bienen.
So, die denken, wer ist denn der mit dem Herz in dem Trio? Mhm. Und dann schicken sie mir das Bienenhotel.
Ja.
Und da mache ich gerne Werbung für.
Oder Doppelherz, wäre auch was. Vielleicht um diese zwei Produktwelten.
Zigaretten, das ist es.
Zigaretten-Influencer.
Die schmecken dir gut.
Thank you for smoking. Das wäre doch was. Ja, verschiedene Zichten durchziehen und sagen, welche am besten schmeckt. Für unterschiedliche Lebenslagen.
Heute habe ich die mit Menthol da, die sind lecker.
Sind verboten.
Also die ist verboten.
Ja, weil die einen geil darauf machen, dass man rauchen will.
Siehst du, und so ein Zigaretteninfluencer könnte das dazu führen, dass Jakob das weiß.
Stimmt, ja.
Ja. Das wäre aber auch nicht gewinnt.
Schmidt.
Naja.
Ja, das HB-Männchen. Das hier regelmäßig in die Luft geht. Ich wollte mal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, damit das mal aufhört. Ich habe ja, dumm wie ich bin, habe ich ja irgendwann mal vor der Pause diese Frage aufgeworfen mit diesen angemalten Bäumen, ne? Ja. Warum irgendwelche Bäume weiß angemalt sind. In dem Moment, wo ich das Fragezeichen formulierte, war es mir schon egal. Mhm. Ja, ich muss das so sagen, ne? Und ich habe das aber auch, muss man auch ehrlicherweise sagen, das auch so formuliert, als ich gesagt habe, ich mache das jetzt, um die Community damit die was zu tun haben, wie bei Instagram, wo man sagt, mein Tag war schön, wie war euer, ne? So, das steht ja immer unter allen Posts von Leuten, die wissen, wie es läuft im Internet. Und so dachte ich, kann man das auch machen mit dem Podcast. Hier, warum ist das so angemalt? Könnte ich googeln, mache ich aber nicht. Macht ihr doch mal. Und ich habe jetzt vergessen, das zu sagen. Jetzt haben ganz viele Leute, also sowohl Profis als auch Leute, die sich dieses Wissen erschlossen haben, haben mir gesagt, warum diese Bäume angemalt werden. Die genaue Erklärung ist mir jetzt nicht mehr, habe ich nicht mehr im Kopf, aber es ist im Großen und Ganzen gut für die Bäume.
Das ist gut für die, ja.
Das ist gut für die.
Ja, ja. Das ist jetzt das.
Das ist gut für die Bäume, das ist wegen dem Licht. Das scheint da irgendwie so drauf, damit das da nicht rissig ist und so. Da muss man irgendwie machen, sonst wachsen die nicht ordentlich. Und das ist einfach, das hat was mit Reflexion zu tun und weiß der Kuckuck. Also der Kuckuck weiß das wahrscheinlich wirklich, weil der hat ja mehr mit Bäumen zu tun als wir. Und der Specht weiß das womöglich auch und ein Spatz. Die mal fragen einfach. Also hört mir mal auf, jetzt die Erklärung dazu schicken, warum die Bäume weiß angemalt sind, ist auch jetzt gar nicht so wichtig. Wir haben da auch andere Sorgen in der Welt. Ist alles in Ordnung. Ich frage auch sowas jetzt erstmal nicht mehr. Danke aber für alle Nachrichten. Danke. Ich möchte Danke sagen. Das waren also wertvolle Beiträge, die ich da bekommen habe. Wie man bei Clubhouse sagt, super wertvolle Beiträge habe ich da bekommen. Und ja, geht um die Bäume. Ich hätte es dann cool gefunden, wenn irgend so ein verrückter Waldbanksy irgendwie gesagt hätte, ich mache jetzt hier Kunst, indem ich 600 Bäume in einer Reihe weiß anmale. Das wäre eine gute Erklärung gewesen. Aber zu sagen, ja, das muss man halt so machen, ist irgendwie so besser für die Bäume, ist natürlich boring. Ne?
Danke, Herr Yogeshwar, für diese Ausführung.
Ich habe mir hier aufgeschrieben zu dem Thema, weil zu der Frage an den Prominenten, ne, bezüglich was für was könnte man Werbung machen. Und auch habe ich hier mir aufgeschrieben, wofür könnte Klaas Werbung machen? Und ich kam zu dem Punkt Pull-Moll.
Pull-Moll?
Warum?
Die sind aber lecker.
Ja, das ist ja. Das war nämlich so eine Eingebung, das ist irgendwie so, du bist im Herzen.
Schick mal, Pull-Moll, schick mal.
Du bist aber so im Herzen so ein bisschen so ein Konservativer und das ist irgendwie, also du wärst jetzt nicht einer, der da die Marke hat, die gerade aus den USA da her schwappt, sondern das ist so ein bisschen so ein Ding, das hatte die Oma schon und dann hast du so spleenartig das immer in deiner Tasche, das raschelt dann in dieser Dose und und dann hast du die Baumfällerkleidung an dazu und dann frisst du da den Pull-Moll. Also das könnte ich mir gut vorstellen.
Also meine Oma hatte immer Mentos in der Manteltasche und eine Mark, auch in der Manteltasche, das war also praktisch die eine Mark war immer da drin und Mentos und meine Oma war auch großer Fan, das habe ich da mal getrunken, von Mirinda.
Mhm.
Mm. Also Fanta.
Ja, das siehst du, aber da war ich schon richtig. Das sind alles so, vielleicht, was gab es denn noch so für so alte Marken? Das ist Klaas Ding irgendwie.
Ja, ja.
Ne? Also noch unter Fanta.
Ja, sowas wie Lockstädter, Kräuterschnaps, habe ich als Kind auch immer bekommen. Auch bei meiner Oma. Wenn ich Bauchschmerzen hatte, hat die mal gesagt, trink mal hier ein Glas hiervon. Das war 54-prozentiger Kräuterschnaps. Habe ich mit 8 bekommen.
Apropos Bauchschmerzen, ich möchte ein Angebot machen, wie man diese Folge beschließt. Ja, also das muss nicht das letzte Wort sein, aber die Zuhörer Gedanken mitgeben, die sie sich unter das Kopfkissen legen können, für die ganze Woche drüber. Und es ist unser Freund Peter Neururer.
Wer ist das?
Das ist der Ex-Trainer von diversen Fußballvereinen, gilt als der Feuerwehrmann-Trainer. Er ist sehr, also so ein bisschen wie Basler Leid, also so von der alten Garde.
Hat er so einen Oberlippenbart?
Ja, genau. Genau.
Ja, weiß ich, wie der aussieht.
Deutscher geht's gar nicht. Ja. So Peter Neururer ist Deutschland in Person. Ja. So. Und der hat in einem Podcast von einer Begebenheit berichtet, die möchte ich euch mal mit so für die Gedanken für die Woche so mitgeben als kleines Gepäck. Also das Zitat war von Peter Neururer und er grinst mich da schon frech an mit seinem Oberlippenbart, während das Zitat ist mit so einem Bild hinterlegt. In Offenbach war mal ein Spiel, da habe ich mir in die Hosen geschissen. So wie ich es gesagt habe, in die Hosen geschissen. Auf einmal krummelte es so bei mir im Magen, war aber nicht so schlimm. bis wir das 1-0 machten. Und ich bin ein emotionaler Mensch. Ich springe auf und juble und reiße alles nach oben. Und da scheiße ich mir dermaßen in die Hosen, das kann sich kein Mensch vorstellen.
Ja.
Ja, das ist ja das. Es gibt diese Momente in Karrieren, ne? Stell dir mal vor, irgendwie, da wird irgendwie bei, jetzt hier gerade wieder angelaufen, bei Germany's Next Topmodel, wird irgendwie das Bild enthüllt, wer aufs Cover darf.
Ja.
Reißt man die Arme hoch, aber nicht nur das, ne?
Peng.
Peng, ja.
Apropos, Dienstag. Dienstag, 23.30 Uhr, geht's wieder los. Late Night Berlin ist zurück auf dem neuen Sendeplatz, direkt nach The Masked Singer.
Ja, das ist der kultige Kultdienstag.
Das ist der kultige Kult-Show-Dienstag.
Ja.
Und die Sendung wird live sein.
Ja,
selbstverständlich.
Du
willst
du erst machen, Klaas, du schläfst um die Uhrzeit schon.
Ja,
ja, du musst wieder aufpassen, dass du nicht an den Punkt kommst, ne?
Ja, an den Punkt. Ich habe ein großes Problem tatsächlich.
Ja.
Ich werde ab 7, 8 Uhr werde ich mit Espresso arbeiten.
Ja.
Nicht, dass du einen Rappel kriegst während der Live-Sendung.
Wenn ich einen Rappel kriege, alles zusammenräume da. Naja, aber du, so ein Rappel kriegen in so einer Sendung ist ja auch nicht schlecht. Also so ein paar Sachen muss man dann schon neu machen. Wirklich, ich freue mich so unglaublich, dass es wieder losgeht. Meine Gag-Stauhaftigkeit, die hat sich ja so ein bisschen verteilt durch auch diesen Podcast hier und so, aber es ist nichts gegen euch, aber es ist schon was anderes, eine Fernsehsendung zu machen, als hier mit euch in so einem vollgepupsten Raum zu sitzen und irgendwie so Sachen zu erzählen, ja, und sich auch viel anhören zu müssen, ne, auf der anderen Seite.
Mhm.
So eine Show, das ist schon mal was ganz anderes.
Würdest du es jedem empfehlen?
Ich würde es jedem empfehlen zu gucken, weil und auch zu machen.
Ich meine, eine Show zu machen.
Eine Show zu machen, würde
so
ich auch jedem empfehlen.
So wie Beckenbauer Hubschrauberflüge jedem Deutschen empfohlen hat nach der WM 2006. Also so schön ist.
Ja, es macht einfach
wahnsinnig Spaß. Soll jeder mal machen.
Absolut, ja. Und ich würde auch jedem empfehlen, eine Show zu machen, weil es Freude
auf
bringt.
Auf ProSieben wäre das dein
ja, total. Aber wenn man jetzt, na, auf ProSieben muss ja nicht sein, da reicht ja, wenn das einer macht. Aber wenn man jetzt nicht die Gelegenheit hat, selber eine Show zu machen, würde ich jedem empfehlen, zumindest dabei zuzuschauen. Denn am Dienstag um 23.30 Uhr live nach Masked Singer geht das. Wir sind bis in die Haarspitzen motiviert. Wir haben natürlich überlegt, wie gehen wir um mit dieser ganzen Publikumssituation. Wir praktisch senden den Neustart wieder in den nächsten Lockdown. Das ist ja nur etwas, was wir mittlerweile kennen. Dennoch haben wir uns Gedanken gemacht, wie man trotzdem teilnehmen kann als Publikum, wie man trotzdem irgendwie jemand da ist, ohne dass jemand da sein muss, physisch und so. Gibt's ein paar Ideen. Und auch ansonsten haben wir uns mal alles ganz genau angeschaut. Ich freue mich sehr. Jan Delay wird zu Gast sein. Super gut.
Chefstyler.
Sollen wir wetten, dass das eine sehr gute Sendung wird?
Ja. Wie viel? Also werdet ihr gegen mich, ihr Arschlöcher? Werdet ihr dagegen? Wir müssen zwei verschiedene Ansätze haben. Das kann man nicht wetten. Einer muss sagen, dass die Sendung nicht gut wird.
Nein, das machen wir nicht. Nein, das ist Konsens.
Könnt ihr mir, wenn wir es anders mal machen, dass ihr mir einmal die Gelegenheit gebt, auch mal wieder in die schwarzen Zahlen zu kommen.
Mhm.
Wenn die Sendung sehr gut wird, gebt ihr mir dann jeder 100 Euro.
Das überlasse ich ProSieben.
Das überlassen wir den Zuschauern anhand der Einschaltquote.
Kannst du mir nicht mal 100 Euro einfach mal geben?
Nee. Ich würde sagen, ich überlasse es ProSieben, dir 100 Euro zu geben.
Ich habe dir schon deinen Drecksofen abgekauft.
Das stimmt,
hier. Also hier, darf ich das mal kurz erzählen, bitte?
Das ist auch gut.
Das will ich kurz erzählen. Wie ich bin, ne? Weil es kommt jetzt so rüber, als wäre ich so geldgeil und so. Ich bin aber auch manchmal, so kann man nämlich auch in die Spielsucht kommen, ich denke mir auch manchmal, egal. Ja, mir doch egal. So, und jetzt zum Beispiel hat nachts um drei besoffen bei Amazon, hat er so einen Feuereimer gekauft, wo man das Feuer drin machen kann. Weißt du, so ein Cube heißt das. So ein Ding, der so schön aussieht, wo man Feuer drin machen kann. Das kann man umbauen zum Sitz und was er mir dann... Im Garten wollte er das machen. Dann ist ihm morgens, nachdem die zwei Flaschen Wein wieder den Körper verlassen hat, ist ihm aufgefallen, dass er ein offenes Feuer nicht so eine gute Idee ist mit den Nachbarn, die 10 Zentimeter neben ihm wohnen.
Richtig.
So, und dann hat er gesagt, jetzt habe ich das Ding hier gekauft für recht viel Geld. Was mache ich? Und dann bin ich auf einmal...
Sorry, ich habe auch noch so nerdig, ich habe auch noch alles dazu, also feuerfeste Handschuhe. Es gibt so einen Deckel, wo man den man auf diesen Ofen machen kann, um das Feuer zu löschen und. Also gleich so das gesamte Sortiment und wirklich war besoffen gekauft.
Ja.
Am nächsten Morgen wirklich undenkbar. Das
und dann muss man sagen, ne, auch wenn mit mir manchmal harsch umgesprungen wird, in so einem Moment bin ich dann doch ein gern gesehener Freund, dass ich dann sofort angesprochen werde, ob ich nicht Interesse hätte, dieses Ding einfach zu übernehmen. Ne? Erstmal tut er so, als würde er es mir schenken. Nach dem Motto, ich brauche das nicht, kannst du das gebrauchen. Ist wie meine Mutter, die gesagt hat, hast du Hunger? Sage ich, ja, dann geh in die Küche, mach den Brot. So, ne? So hat er das auch gemacht. Dann haben wir gesagt, willst du nicht so einen Eimer da haben? Habe ich gesagt, ja, will ich. Und meine, So, warum denn nicht?
Ja.
Mittelregal. Ja, will ich haben, gib her.
Du hast halt keine Nachbarn.
Genau, und dann hat er mir gesagt, was ich dafür zu investieren hätte, nämlich exakt genauso viel, wie das im Internet kostet. Ich habe keinen Vorteil, außer dass ich es nie haben
wollte. Ich habe dir 10 Euro erlassen.
Was die Versandkosten?
10 Euro habe ich erlassen. Ich hatte wirklich die Wahl, schickst du den ganzen Scheiß jetzt zurück, hast riesen Ärger, musst zur Post oder rufst du Klaas an und redest ihm das schön. Und es hat geklappt. Es ist wieder dasselbe System.
Was kostet
System.
Denn der Scheiß? Ist
egal.
Was kostet es denn?
Ja, es ist...
Sag mal.
Ja, nee, ist mir peinlich. Das müssen wir jetzt nicht mal. Also,
Wieso? Ich will jetzt wissen, was es kostet.
Er hat mich übers Ohr gehauen wie der letzte.
Schmitty, ich versuche hier vielleicht, ob ich da was einen höheren Preis biete für das Ding als Klaas.
Ah, also ja, das ist noch offen. Da können wir
drüber verhandeln. Was muss ich denn da bieten, um da selber das Rennen zu machen?
Na, vielleicht einfach ein bisschen... Ist ja die Rechnung, die kann ich dir auch zukommen lassen. Da steht, weil Klaas ja mehr oder weniger.
Wir machen es so, wir machen es so.
Ich würde überbieten.
Nein, wir machen es so.
Ich mache 100 Euro mehr.
Wir machen es anders. Wir machen es so. Wenn Laschet der Kanzlerkandidat wird, ja?
Ja.
Dann.
Muss ich dir den Grill zahlen? Nee.
Dann musst du mir den abkaufen für 400 Euro. Dann hast du ja was davon.
Das ist jetzt eine Fantasiezahl.
Wie, aber das 400 Euro hast du auch jetzt dafür, würdest du dafür bezahlen?
Nee, das ist eine
Fantasiezahl. So viel gibt es keiner aus.
Es ist für
so eine Feuerscheiße da.
Nein, aber wenn Laschet der Kanzlerkandidat der CDU wird, musst du mir den für 400 Euro abkaufen. Das ist ja nicht so.
Aber original verpackt oder was?
So wie der da steht. Ich lass ihn jetzt da stehen. Wir werden das ja irgendwann wissen. Ich lass ihn so da stehen.
Nee, will ich nicht. Ich will das gar nicht im Garten haben.
Jetzt, hör doch mal auf. Du kannst doch hier nicht anfangen zu zündeln und wenn es dann mal interessant wird.
Ich wollte jetzt nur den Preis hochjatzen.
Das Ding ist, Jakob kann wirklich damit nicht umgehen. Das würde die Hände beschädigen. Ich muss da mit Holz und Urgewalten und Elementen hantieren. Ja. Das ist nicht sein Ding. Das
ist nicht mein Ding. Ich brauche so einen Grill, wo ich einen Knopf drücke und dann ist der an.
Du meinst ein Feuerzeug.
Wie in der Küche, ja. Das ist so gefährlich mit deinem Holz und dann ist der Rasen im Arsch und so. Nee.
Das ist doch genau das eben nicht.
Ja, das denkt man dann, aber ist dann trotzdem. Deswegen will Schmidt das auch nicht haben, wegen seinem Rasen. Das weiß ich auch ganz genau.
Seinem Rasen, sein heiliger Quadratmeter.
Ja, natürlich.
Naja, es ist immer gut, Freunde zu haben, die auch sich an so einem Preis nicht verschlucken und die dann sagen, her damit, sag mir einfach, was es kostet.
Wisst ihr was?
Bin nicht sicher, ob das alles noch in die Aufnahme gehört, deswegen würde ich jetzt gerne beenden.
Tja. Irgendwie bin ich nicht gut weggekommen jetzt.
Hätten wir mal bei Peter Neururers Hosenschiss da.
Ich fühle mich ein bisschen so wie die Einhorn-Leute, nachdem sie die Doku gesehen haben. Ne? Irgendwie habe ich den Eindruck, wir sind hier motiviert gestartet heute, aber ich bin nicht gut rübergekommen.
Ja. Jetzt haben wir über die Doku gar nicht gesprochen.
Das müssen wir auf nächste Woche.
Das müssen wir nächste Woche machen. Bis dahin.
Pass auf, wir machen so. Die Zuhörerinnen von Baywatch sollen sich jetzt auf die nächste Folge vorbereiten, indem sie dieser Woche bei Join die fantastische Doku über die lieben Freunde von Einhorn, diese lieben Gründerfreunde von Einhorn mit ihrer fantastischen Olympiastadion-Idee, indem sie sich das anschauen und dann können wir nächste Woche kurz sagen, was wir denken.
Jakob, so geht das nicht. A, wissen wir nie, was wir tatsächlich in der nächsten Woche besprechen, da kannst du keine Hausaufgaben aufgeben. Auf der anderen Seite, wen das interessiert, der kann sich das da gerne anschauen.
Fantastische Doku.
Ja, da gibt's Leute, die
Unfuck
haben...
Unfuck the World hast du, ne?
Hör dir jetzt mal auf.
Bei Join.
Es ist ein Probeabo, kann man sich nehmen.
Ja. Das ist eine tolle Idee.
Ja, fantastische Idee.
Ja, und woher kommt hier dieser doppelte Boden in eurer Stimme?
Wie gesagt, aber das ist eine tolle Doku.
Was soll das?
Da wollen Leute mehr Demokratie wagen. Für 30 Euro.
Was gibt's da jetzt, Herr Lund, was gibt's da zu kritisieren?
Nee, es gibt verschiedene Panels.
Ich weiß auch nicht, er hat überhaupt nicht durchblicken lassen, dass er irgendwas kritisieren will. Es ist erstmal eine Empfehlung.
Ein Tipp.
Also, ja, ich verstehe nicht.
Ist mal ein Tipp. Das ist eine fantastische Doku. Da sind zwei junge Männer, die haben das Herz am rechten Fleck und die wollen da jetzt mal loslegen mit dem Matcha-Tee in der Hand und dann geht's auch los und man kann sich das anschauen.
Ich weiß nicht, ich finde das unnötig, dass du das so, dass du dem Ganzen diese Atmosphäre gibst. Weiß nicht, muss nicht sein. Guckt euch das an, wenn ihr interessiert seid an guten Ideen, aber nicht aus den falschen Motiven. So, also, alles Gute.
Alles Liebe.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.